Hallo und herzlich willkommen in Folge 39 der Strafbar. Wir sind zurück nach langer, langer Pause. Wir erzählen euch auch gleich, warum. Mein Name ist Laura Schneider. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin immer noch Referendarin, Doktorandin im Strafrecht und Kommunalpolitikerin und mache das Ganze mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst. Ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Und ja, Laura, was ist los? Was ist mit deinem Nachbarn passiert?
Es hat sich so ergeben.
Es hat sich so ergeben, über Jahre angedeutet. Ja, Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal öffentlich. Freut mich. Wir haben eben schon mal versucht, das Ganze irgendwie in diesen Podcast-Geschichten zu verändern, dass Laura da jetzt ihren wohlverdienten, muss man wohl unter Pandemiebedingungen sagen, neuen Nachnamen reinbekommt. Ich bin eben noch technisch dran gescheitert. Wir werden das ändern. Hinbekommen.
Genau.
So, Laura, deswegen drehst du um, weil ich jetzt schon geredet habe. Was machen wir hier, Laura?
Was machen wir? Wir reden über Strafrecht, auch über Nebenstrafrecht heute insbesondere. Wir reden über Urteile, Gesetzgebungsvorhaben, alles, was so links und rechts mit Strafrecht zu tun hat. Wir sind dabei keine Vorlesung, kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Genau, und keine Rechtsberatung. Sind wir auch nicht.
Genau, die könnt ihr bei mir kaufen, jederzeit. Günstiger Stundenpreis, ich mache euch gute Preis, ja. Außerdem, ganz wichtig ist heute, das wird heute wirklich ein Freudenfest des SPD-Bashings, es sei versprochen. So, das machen wir immer gerne mit. Genau, euer Auftrag ist im Übrigen, dass ihr jetzt nochmal, auch wenn wir jetzt unzuverlässig waren die letzten Monate, was neue Folgen angeht, dass ihr uns bitte überall, wo es geht, feiert wie wild.
Ja.
Und da nochmal 5 Sterne vergeht. Wichtig ist auch immer für unsere Download-Zahlen, wenn Oma jetzt ein Smartphone kriegt, zack, einfach mal die Strafbar raufballern, dass das auch immer mit runterlebt.
Genau.
Das ist wichtig, weil irgendwann verkaufen wir diesen Laden hier und, weiß ich nicht, kaufen uns einen mittelgroßen, also diese Strafbar wird irgendwann von uns natürlich monetarisiert verkauft an irgendjemanden und dann kaufen wir mit dem Erlös einen mittelgroßen Inselstaat.
Ach so.
Unterrichten da unser ein kleines Paradies mit super liberalen Strafgesetzen, das wird super.
Also, ja. Gut.
Laura, was sind denn heute unsere Themen?
Unsere Themen sind alte Konzepte, alte Fälle und Neues von Corona.
Das ist super. Ich fange gleich mit dem ersten
Wolltest
Thema an.
Wolltest du nicht noch sagen, warum wir so lange nicht aufgenommen haben?
Ja, weil du geheiratet hast, Alter.
Ja, aber ja nicht wochenlang. Also.
Das war eine wochenlange Ausschweifung. Nein, also ich glaube tatsächlich, es war zuerst, weil du geheiratet hast.
Dann ist der Rhythmus.
Und du deswegen Besseres zu tun hattest hauptsächlich und ich allerdings auch so ein bisschen. Aber nicht nur dadurch bedingt, aber gar nicht dadurch, also egal. Anschließend musstest du, glaube ich, aufholen, weil du nämlich andere Sachen vorbereitet hast und ich war einfach ganz tief in dieser Anwaltskiste drin. Manchmal ist das gar kein 9-to-5-Job. Man ist dann.
Nein, ehrlich.
Doch das ist doch überraschend. So, das saugt einen doch manchmal alles weg und dann, ja, das war einfach.
Also wir haben, glaube ich, zweimal schon versucht, das anzusetzen und haben dann zweimal verschoben. Und jetzt sitzen wir aber hier
und das. Ja, vor allem, weil wir auch gelernt haben, mittlerweile lieber verschieben als rumstammeln, weil nicht gut vorbereitet.
Genau.
So sieht das aus. Gut, jetzt darf
ja,
aber.
Ja, Thema 1. Altes Konzept
Vielen Dank,
Nummer 1.
Frau Schneider. Ist gut. Unterschreibst du eigentlich schon richtig?
Ja.
Immer?
Ja.
Hast du halbwegs geübt,
ja.
Ne? Okay. Gut, also altes Konzept Nummer 1, die Staatstrojaner. Wir haben da, glaube ich, noch nicht so richtig drüber geredet, genau. Aber was sind eigentlich Staatstrojaner? Also, ich habe schon vorhin überlegt, ob wir irgendwas mit Griechen reinnehmen, weil wir werden heute SPD und Griechen häufig haben. Übrigens, die beste Kombination von SPD und Griechen ist Kitto Pantazis, der in Braunschweig kandidiert. Also, falls irgendjemand mal von euch Bundestagswahl macht, macht das in Braunschweig, wählt Kitto, der ist ein Guter. So, das nur mal so nebenher. Fiel mir gerade so auf. Blöde Assoziation, das war jetzt auch mit was Gutes in SPD, versprochen. Also, was sind Trojaner? Also, Trojaner, das Vorbild ist das trojanische Pferd. Einige von euch erinnern sich aus dem Mythologieunterricht, ne?
Der Mythologieunterricht, kennt man ja.
Hast du nie Mythologie? Ja, also, wenn du in einer klassischen Gymnasium warst und nicht nur in der Bläserklasse, Laura, dann kann das
dann hat man Mythologieunterricht, ich denke auch.
Ja, ja, natürlich. Nein, also, weiß ich nicht. Ist das Geschichte? Ist das Kulturwissen?
Das ist zumindest nicht Mythologie.
Ich wollte eigentlich nur sagen, für die Leute von euch, die nicht wissen, was das trojanische Pferd im Original gewesen sein soll, das ist von Homer, also einem altgriechischen
Menschen,
der erste Dichter und Denker, der da überliefert ist. Die Trojaner werden belagert und die Griechen ziehen ab scheinbar und sagen, Mensch, ihr habt verloren, wir haben verloren, ihr habt gewonnen, liebes Troja. Troja ist eine Stadt. und sie bauen ein Holzpferd, was die Trojaner schlau wie sind in die Stadt ziehen, um zu feiern, dass sie jetzt den Krieg, diese kriegerische Auseinandersetzung mit den Griechen gewonnen haben. Aber in dem Pferd verbergen sich doch glatt griechische Soldaten. Ich wusste auch mal, wie der Anführer hieß. Die krabbeln quasi während der Rest den Rausch ausschläft aus dem Pferd hinaus und öffnen die Stadttore für die Griechen, die zurückgekehrt sind, und auf dahin wird Troja vernichtet durch die Griechen. Ganz tolle Geschichte. Fast aber gibt es eine großartige Verfilmung, finde ich, mit wie heißt er denn? Egal, vollkommen egal. Ich bin nicht so filmreif wie oder so filmfest wie Fischer, fällt mir gerade auf. Schon gar nicht unvorbereitet. Also, trojanisches Pferd, man zieht etwas rein, das macht kaputt, und der Trojaner ist deswegen ein Computerprogramm, das gezielt auf fremde Computer eingeschleust wird oder zufällig dorthin gelangt und dort nicht genannte Funktionen ausführt, um nicht zu sagen geheime Funktionen ausführt. Also, um das mal auch von, also Leute sagen ja immer, wenn sie ihr Facebook-Passwort irgendwie, wenn das festgestellt wird, ich bin gehackt worden, ja, deswegen mal ein bisschen präzise. Ein Trojaner ist eine Software, die wird eingeschleust auf ein Computerverarbeitungssystem, also auf das iPhone geht das darum, oder wenn es nicht das iPhone ist, dann überhaupt das Smartphone oder auf den Laptop oder. Und dort ermöglicht es Dritten den Zugriff auf dieses Gerät. Das ist ganz wichtig, weil das nämlich technisch nochmal abzustellen ist. Und die Idee ist nun schon seit längerem, man möchte, dass bestimmte Behörden das können. Ja, und nicht nur können, sondern auch dürfen. Spannend ist ja manchmal in so einem Rechtsstaat, ich kann zwar was, also ein Polizist kann nach Hause kommen und dich wegen eines Rotlichtsverlusts erschießen, ja, der darf das nur nicht aus guten Gründen. So, und hier ist auch die Frage, das ist kein Erschießen, ja, aber es ist so, und das möchte man in drei Bereichen machen, und in einem Bereich ist das auch schon jetzt zulässig. Man möchte es einmal bei geheimdienstlichen Tätigkeiten haben. Also, es gibt in Deutschland überraschend viele, ich glaube 15, 16 Geheimdienste. Es gibt Inlandsgeheimdienste und Auslandsgeheimdienste. Es geht hier immer um den Einsatz im Inland. Es geht also darum, dass, wenn der niedersächsische Verfassungsschutz meint, dass Daniel Brunkhorst ein ganz, ganz schlimmer SPD-Gegner ist und deswegen jetzt immer dummes Zeug im Internet redet und wir ihn deswegen mal ein bisschen überwachen müssen, ich glaube, das reicht noch lange nicht, was ich so dummes Zeug erzähle, und dass man deswegen vielleicht ja mal, um rauszufinden, mit wem ich dann noch darüber rede und was ich noch so treibe auf meinem Smartphone, versucht, auf meinem Smartphone eine Software zu installieren, um mal zu gucken, was da ist. Man muss natürlich bei geheimdienstlichen Tätigkeiten auch immer feststellen, und da kommen wir dann gleich nochmal zu, Geheimdienste neigen ja dazu, nicht nur Informationen zu sammeln, sondern ein richtig guter Geheimdienst, ja, der macht natürlich noch mehr, der verändert vielleicht mal was oder guckt mal was, ne, also solche Sachen, oder fängt an irgendwie Sachen zu tun, ja, also Geheimdienste sollen nicht nur gucken, sie sollen auch machen, so sage ich das jetzt mal, und das ist erstmal eine geheimdienstliche Tätigkeit, und das ist vollkommen unabhängig davon, ob ich jetzt morgen eine Bombe zünden will, ja, oder ob ich gestern eine Bombe gezündet habe, so, das ist geheimdienstliche Tätigkeit greift noch viel, viel weiter ein, da geht es ja vielleicht darum, dass ich nur im falschen Bibelkreis oder Bibelkreis realistisch ist unrealistisch, im falschen Korankreis bin oder mit den falschen Leuten mich treffe und so weiter. Also man möchte es erstmal in Geheimdiensttätigkeiten haben. Man will es aber auch, dass die Polizei es einsetzen kann in Ermittlungsverfahren und zur Gefahrenabwehr. Und da steigt Laura jetzt mal ein. Laura, was ist hier der Unterschied zwischen einem Ermittlungsverfahren und Gefahrenabwehr?
Ermittlungsverfahren machen wir, wenn schon eine Straftat passiert ist oder wenn vermutlich eine Straftat passiert ist. Das ermitteln wir ja dann, beziehungsweise wir ermitteln, wer vielleicht Täter sein könnte oder Täterin. Das ist alles im Bereich der Strafverfolgung, das wird geregelt in der Strafprozessordnung. Und die Gefahrenabwehr, wie es vielleicht schon ein bisschen durchklingt, es ist noch nichts passiert, aber es könnte was passieren. Und da kümmert sich die Polizei drum, und das wird geregelt in den Polizeigesetzen. In Niedersachsen ist es das NPOC, das niedersächsische Polizeigesetz.
Wie ist das in Bremen?
Ja, weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen.
Da hieß ich noch anders, das weiß ich gar nicht mehr.
Ich weiß nur, dass die Generalklausel die 10 war und nicht die 11 wie hier.
Aber okay, jetzt hast du es gesagt, was ist die Generalklausel?
Naja, es gibt verschiedene sogenannte Standardmaßnahmen, also Identitätsfeststellung, Durchsuchung, also das sind Maßnahmen, wo dann drin steht, das und dann darf ich das tun. Und wenn gar nichts davon in Frage kommt und die Polizei möchte trotzdem was tun, dann gibt's eine Generalklausel, wo die Polizei quasi darüber dann gerechtfertigt ist, das zu tun.
Genau, also gibt halt, ihr müsst wissen, in Polizeigesetzen steht irgendwo, wenn Gefahr droht, sage ich jetzt mal, ja, untechnisch, dann darf die Polizei das tun, was notwendig ist, um die Gefahr abzuwehren. Mhm. Ah, so könnte man sich das vorstellen. Gefahr ist auf
die das heißt übrigens Bremen-Polge.
Bremen-Polge. Ja. Das bremische Polizeigesetz. Gut, also fahren wir mal zusammen. Leute umgeschossen, ich werde strafverfolgt, ja, da sollen die einen Trojaner auf mein Gerät bringen. Ich könnte Leute umschießen, Gefahrenabwehr. So. Das heißt aber halt auch, dass Leute, die noch nichts gemacht haben und nur weil die Polizei glaubt, ne, dass was passiert, heißt das ja nicht, dass es passiert. Das soll ja schon mal in der Geschichte der Polizeiarbeit passiert sein. Das, ne, so, ja. Also, und da gibt es zwei große Probleme. Es gibt viele kleine Probleme. Und das Bundesverfassungsgericht hat da schon auch einmal drüber etwas entschieden. Das ist, wer das nachlesen will, schaut euch das mal an. Aber das erste faktische Problem ist, um das machen zu können, braucht man Lücken. Ja? Das perfekte Betriebssystem.
Sicherheitslücken.
Ja, also, genau, Sicherheitslücken. Und das perfekte, das ist einfach jetzt zwei technische Probleme. Das perfekte Telefon, ja, kann das gar nicht. Also, wenn man ein wirklich gutes Telefon hätte, das perfekte, ja, dann wäre niemand dazu in der Lage, eine solche Software darauf zu installieren.
Ja.
Weil das, man kann sich ja gleich mal abschminken, das ist so eine, also man kann sich das als Tür vorstellen, wo wir jetzt dieses Pferd reinschieben, ja. Wenn auf der Tür Polizei steht, interessiert ja niemanden, ja, und es gibt einen Schlüssel dafür, dann kann man diesen Schlüssel nachmachen und es interessiert niemanden von den Leuten, die da ein Pferd reinschieben wollen, ob da Polizei draufsteht oder nicht. Das interessiert die Polizei nicht. Ja, die braucht das Polizeischild nicht. Die hat ja den Schlüssel. Und jeder andere, der aus welchen Gründen immer diesen Schlüssel hat, interessiert das auch nicht. Also zum Beispiel, wir brauchen gar nicht jetzt drüber nachdenken, wie abgefahren es sein ist. Ganz simpel, wenn alle Leute ein Telefon haben, dann wird es irgendwo Leute geben, die dieses Telefon haben und die interessante Gespräche führen, zum Beispiel bei der Entwicklung von Motoren, Solarzellen, Medikamenten, piff, paff, puff. Solche Sachen werden nun auch besprochen. Und es wird irgendwo einen Konkurrenten geben, der sagt, da vorne gibt es 5 Ingenieurinnen, die entwickeln gerade den geilsten Scheiß auf Planeten. Und ich möchte jetzt gerne wissen, was die darüber reden. Und dann wird es, wenn diese Ingenieurinnen auch nur hauchgut genug sind, ja, dann wird es reichen, um irgendjemanden zu bezahlen, der nun diesen Schlüssel hat oder sich besorgt oder nachbaut, um auch mitzuhören, was diese Personen machen und dann vielleicht einfach Forschung, also eine ganz klassische Industriespionage, ne? Mhm. So, es wird auch irgendwo einen verrückten Typen geben, der unbedingt wissen will, was seine Freundin so macht, wenn er nicht dabei ist. Und deswegen wird der Unsummen im Darknet ausgeben, damit irgendjemand auf dem Smartphone seiner Freundin sowas installiert. Oder seiner Ex oder seiner Möchtegern. Ja, sowas wird es geben. So. Und deswegen wäre das perfekte Telefon, und ehrlich gesagt nutzen die meisten Leute ihr Telefon so, als wäre es perfekt, wäre ohne so eine Lücke.
Ja.
Ja, also da dürfte es keine Türen geben, sondern alle Türen sind so verrammelt, dass man da kein Pferd durchschieben kann. Ja, das ist technisch gar nicht so einfach, weil manchmal will man ja Pferde reinziehen, zum Beispiel durch den App Store. Ne, so, das ist ja, man will halt nur wissen, welche Pferde so da reingezogen werden und nicht geheim welche haben. So, und das ist tatsächlich, also das Problem, dass jetzt diese Behörden, also die Bundespolizei sollte das machen, die Verfassungsschutzämter und Geheimdiensteinrichtungen, die können jetzt nicht sagen, hallo Apple, hallo Google, wir haben da eine Tür gefunden, die steht sperrangelweit auf, da kann jeder Dulli sein Pferd durchschieben, mach die doch mal zu.
Können sie schon,
ja, das
aber
geht halt. Das machen sie halt dann nicht. Sondern sie haben dann ja auf jeden Fall ein Interesse, das zu machen. Und der nächste Schritt ist ja zu sagen, liebe Apple, liebe Google, also das sind jetzt die beiden großen Hersteller von Software für Telefone, ja, oder liebes Windows, es wäre doch ganz nett, wenn ihr bitte eine Tür einbaut, ja, die wir benutzen können. Also nicht nur, dass sind welche da, sondern einbaut. Und das ist, wie gesagt, wenn eine Tür ist, kommen Leute durch. Und das ist das erste Problem, das will man nicht. Hast du gerade
angesetzt,
was zu sagen?
Nein, alles gut.
Gut. Das zweite Problem, und das ist auch wieder ein technisches Problem, und darüber wird tatsächlich auch nochmal die ein oder andere Entscheidung in Zukunft fallen, juristisch ist gesehen. Jetzt tut man ja so, als wenn man mit diesem Trojaner, das nennt man auch Quellen-TKÜ, also Überwachung, man möchte überwachen. Das Problem ist halt, wir kommen nochmal zu eurer Wohnung, das ist so, als wenn ihr einem Polizisten den Schlüssel zu eurer Wohnung gebt und der darf jederzeit reinkommen und sich alles angucken. Ja, und der ist auch unsichtbar, ihr merkt das nicht. Schlechtes Beispiel, aber ihr versteht, wie ich es meine, ja. Jetzt ist ja folgendes Problem, wenn ein Polizist irgendeine Person, ja, das muss jetzt keine Polizistin, kein Polizist sein, bei mir in der Wohnung ist und der ist unsichtbar, ich weiß, dann kann der ja nicht nur rausfinden, was da ist. Der kann auch was wegnehmen
oder was hinlegen.
Oder was hinzufügen. Ja. So, also, um jetzt mal auf den Computer wieder zurückzukommen, der kann zum Beispiel, ich bin jetzt mal ganz fies, wenn ich sage, ich möchte, ich mache irgendwas, ja, und es gibt jetzt nur auf meinem Laptop, aber ein Telefon einen Beweis, oder ich mache vielleicht auch gar nichts, es gibt auf meinem Telefon zum Beispiel einen Beweis, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt mein Navigationsprogramm benutzt habe, aktiv, um mit dem Fahrrad von Hannover nach Bremen zu fahren. Es gibt so Verrückte, die machen das. Ja, so. Und da ist jetzt meine Standortdaten drin. Und meine Standortdaten sagen nun, dass mein Telefon mit, also ich, ob ich dabei weiß, mein Telefon nun um 18 Uhr, ja, am 25.06. war jetzt nun auf dem Fahrradweg vor Bremen.
Ja.
So. Und zeitgleich gibt es Leute, die in Hannover eine Schaufensterscheibe einschlagen und Goldschmuck klauen. Das wäre ja für mich ganz schön wichtig, dass ich sagen kann, ey, auf meinem Telefon, ihr habt das ja übrigens beschlagnahmt und piff und paff, guckt doch mal in dieses rein, ja, da gibt es einen Datensatz, der zeigt, ich war ja mit dem Rad in Bremen, ja, und ich war da alleine, ja, weil ich alleine Fahrrad fahre, weil das so bescheuert ist, mit dem Fahrrad nach Bremen zu fahren von Hannover,
war,
ja,
alleine.
War ich da alleine. Das wäre ganz wichtig. Was ist eigentlich, wenn die Polizei sagt, ja, das glauben wir, aber es ist gefaked und da haben wir jetzt keine Lust, uns drum zu kümmern und ich lösche das, das darf die natürlich nicht. Aber was ist, wenn es passiert? Und wie kann ich überhaupt verhindern, dass das passiert, wenn irgendwann, das kommt immer dann, wenn organisierte Kriminalität oder irgendwelche anderen persönlichen Kämpfe, sag ich mal, reinkommen in Polizistenköpfe, dass die das machen. Wie kann ich sicherstellen, dass die das machen? Und das ist technisch nicht möglich. So. Die zweite Sache ist eigentlich.
Aber damit unterstellst du ja natürlich der Polizei bösen Willen.
Ich glaube, dass die Polizei institutionell keinen bösen Willen hat, aber ich glaube, dass Menschen sowas tun.
Ja.
Also, es gibt, das Problem ist doch wie folgt. Wie will ich das denn ausschließen? Ja, also gibt ja einen Grund zum Beispiel, warum nicht die Polizei jeden Wohnungsschlüssel hat. da gibt es ja einen Grund für. Ja, ganz objektiv. Warum hat denn die Polizei nicht für jede Wohnung in Deutschland einen Schlüssel? Warum steht nicht drin, Paragraph 1 Schlüsselgesetz, die Polizei, wenn ich neues Haustür einbaue, muss ich den Schlüssel bei der Polizei abliefern? Warum steht das da nicht drin? Weil alle sagen, bist du bescheuert? Hm. Ja, da liegen ja irgendwo in einem großen Fach bei der Polizei alle Schlüssel, ja, und dann brauche ich ja nur da einbrechen und mir die Schlüssel holen, oder da kann aber der Polizist sagen, was macht eigentlich meine Ex? Mhm. Ja, oder die Polizistin sagt, was macht eigentlich meine Ex? So. Also, das ist das eine Problem. Die andere Sache ist, was hinzufügen? Und da weiß ich auch, wie das läuft. Ist auch ganz einfach. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo durchsuche und sage, da finde ich die Beweise nicht, aber ich glaube auch Polizisten machen das nicht, weil sie Unschuldige ins Gefängnis bringen wollen, sondern ich glaube Polizistinnen und Polizisten, die ich so mit so einem Verfolgungseifer erlebt habe, der über alle Grenzen des Vertretbaren hinausgehen, machen das, weil sie glauben, Schuldige ins Gefängnis zu bringen oder zu bestrafen und nicht um Unschuldige zu bestrafen. Das glaube ich gar nicht. Aber was ist eigentlich, wenn ich eine kinderpornografische Datei finde auf einem Smartphone, man dann sagt, ich habe die nie gesehen, man stellt fest, da war ein Trojaner drauf. Wie ist das darauf gekommen? Kann man das noch feststellen? Und dann kann einfach jeder Trojaner ist technisch dazu in der Lage, dass er halt Dinge auch verändert und dann speichert es da drauf und fertig. Und dann kann man, so, das heißt, die Integrität des Systems, das sind die zwei großen Probleme. Beispiel übrigens, auch jetzt, sorry, dass wir immer auf Hannover und SPD rumhacken. Hannover, da gibt es jetzt einen Fall, da ist ein Polizist auf sein Auto gekrabbelt, um am Parkverbotsschild einen Pfeil wegzukratzen mit dem Schlüssel. Ja. Ist dabei leider gefilmt worden, deswegen kam das ja in die örtliche Presse. Um jemanden, der da steht, aufschreiben zu können. Ja? Also normal. Da steht ein Parkverbotsschild, das sagt, du darfst hier parken. Der parkt da, dann fährt der da hin. Ja, da sitzt die Polizeischülerin, sitzt noch neben ihm, stellt das Auto unter das Schild, krabbelt auf sein Auto, kratzt das ab, wird dabei halt leider gefilmt, ja, so, und wenn man jetzt, so, und das ist jetzt nur eine, aber so arbeitet manchmal Polizei, und das ist ganz normal, die Polizei will das ja nicht, da sitzen ja nicht 20, der ist sofort in den Innendienst versetzt worden, wenn man der Zeitung glauben darf, fünf, puff, aber so arbeitet halt manchmal Polizei, und sie arbeitet halt nicht nur bei Ordnungswidrigkeiten so, sondern sie arbeitet halt manchmal halt auch bei viel krasseren Sachen. Ja. So. Und das ist natürlich eine Sache, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. So. GoCo hat das natürlich, also ist alles ewig diskutiert und gefordert worden. Polizei will das, so irgendwelche Computerverrückten sagen es
alles. Und was machen wir, wenn die Polizei was will? Dann sagen wir ja.
Genau, das ist ja das erste Paragraph 1 SPD-Gesetz. Wenn eine Polizeigewerkschaft etwas fordert oder fordern könnte, sind alle SPD-Innenminister nicht gegendert, dazu verpflichtet, das sofort in Gesetzesform zu gießen und alle Innenpolitiker
nicht gegendert. Die männliche Form zu verwenden ist übrigens auch gendern.
Okay, das lassen wir sein. Lieber sein jetzt, das verstehe ich so. Also, die GroKo hat das natürlich alles relativ geräuschlos durch den Bundestag gebracht. Wie Saskia Esken, die hat da noch ein bisschen rumgezickt, ist jetzt sehr sexistisch, hat da ein bisschen Ärger gemacht, hat dann zurückgeärgert. Also, aber ansonsten
hat
haben natürlich alle zugestimmt
aus der
P5.
Ja.
Genau. Und im Bundesrat haben wir jetzt Glück gehabt. Im Bundesrat hat nämlich zumindest die Änderung des Bundespolizeigesetzes gekippt, was Folgendes bedeutet. Die Verfassung, also bei geheimdienstlichen Tätigkeiten wird es zukünftig mehr solche Trojaner geben können. Ist nicht ganz klar, ob es überhaupt Trojaner gibt, die den bundesverfassungsgerichtlichen Vorgaben.
Das ist vielleicht noch das, was du nochmal sagen müsstest. Also
genau, es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, die sagt, naja, du darfst halt nicht das zweite Problem, was ich erzählt habe, du darfst halt nur gucken, aber nichts verändern. Und das ist halt technisch vielleicht gar nicht möglich. So. Und das dürfen jetzt die Verfassung oder weitere Verfassungsschutzämter dürfen das und Geheimdienste. Aber die Bundespolizei darf das nicht. Ist nicht ganz klar, wer da schuld ist. Ja, die einen sagen, die FDP, oder die FDP sagt, man hätte irgendwie Deutschland gerettet, indem man das verhindert hätte. Das wäre nicht ganz falsch, da muss man auch mal sagen. Und die Polizeigewerkschaften sagen, die SPD ist schuld und kacke. So. Also weil sie es nicht gemacht hat, ne, sondern weil sie da irgendwo sich enthalten hat. Auf jeden Fall im Bundesrat ist es geplatzt und das ist schon
das
mal
ist ganz
gut,
ja.
Weil das, also kann ja jeder überlegen, ob er möchte, dass Polizisten die Möglichkeit in die Hand bekommen, auf euren Handys Daten zu löschen oder zu speichern. Ja,
nein.
Also ob das eine gute Idee ist in allen Fällen.
Nein.
So, ne? Also genau, kann man so machen. So, das dazu. Laura, was sagst du dazu?
Du hast ja noch was mit der präventiven Anwendung. Was?
Ja, also im Bundesrat ist es wohl, ich wollte es jetzt kürzen, aber im Bundesrat ist es wohl gescheitert, weil diverse Landesregierungen gesagt haben, also diese präventive Anwendung zur Gefahrenabwehr, ja, muss man sich auch überlegen, was das für eine Situation sein soll. Also darf ich dann vor Demos mal auf die iPhones gucken oder auf die Smartphones gucken, wo die Leute langlaufen wollen? Oder also da geht es ja wahrscheinlich auch um Gefährder, in Anführungsstrichen, also da will man auf irgendwelchen finde ich wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt.
Ja, was sage ich dazu? Das ist bei Twitter ziemlich hochgegangen, hatte ich das Gefühl. Weiß aber nicht, ob das in der Öffentlichkeit angekommen ist. Habe ich nicht so das Gefühl. Und ich habe manchmal leider das auch Gefühl, dass vielen Leuten das einfach egal ist, weil sie es eh nicht durchblicken.
Ja, wir kommen da ja nachher nochmal hin. Die Vorstellung, dass das eine persönlich einen treffen kann, verstehen die Leute nicht. So, also das einfach ist ohne, man hat nichts falsch gemacht. Nichts, aber dann kommt jemand und löscht und speichert Daten auf deinem Telefon.
Zumindest besteht die Gefahr, dass das passieren kann.
Ja. Genau, so. Und ja, aus Gefahrenabwehrgründen. So.
Mhm.
Also nicht, finde ich schon ein bisschen hart.
Finden wir nicht gut.
Also ein altes Konzept, wie gesagt, technisch alles gar nicht so einfach. Ich bin mal gespannt. Also auch, man braucht halt eine technische Lösung, die diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil das erste Mal, als man das eingeführt hat, ist das schon mal schiefgegangen, dass das gerecht wird und das Bundesverfassungsgericht sagt, verkürzt, man muss halt diese Integrität des Systems irgendwie gewährleisten. Viel Erfolg, liebe Entwicklerinnen und Entwickler.
Alles klar. Gut.
Apropos klar.
Oh, das war aber, also, schön.
Das zweite uralte Konzept, Laura.
Klarnamenpflicht.
Was ist das denn?
Das ist ein Problem. Also, was ist das Grundproblem? Das Grundproblem ist, dass das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber dass manchmal Menschen glauben, sie könnten im Internet andere Menschen beleidigen, bedrohen, Volksverhetzung betreiben, alles Mögliche. Und häufig, wobei weiß ich gar nicht, ob das, aber sie tun es manchmal unter Pseudonym. Und dann ist ja die Frage, wie komme ich da ran, wenn ich die anzeigen will beispielsweise?
Ich habe übrigens gelesen, zufällig neulich in echten Akten, das soll auch außerhalb des Internets manchmal passieren, ohne dass man feststellen kann, wer die Leute sind, weil sie einfach weg sind.
Ja.
Aber, ja.
Kann auch auf der Straße Leute beleidigen,
gehen. Genau, in der Geschichte der Beleidigung soll man schon mal beleidigt worden sein und dann waren die Leute weg, ja. Man hat sie nicht gekannt, ja. Zum Beispiel beim Autofahren.
Genau.
Ne? So, soll das schon mal passiert sein. Da steht wenigstens noch ein Nummernschild dran, da wäre er wieder, ja.
Gut, aber das ist natürlich im Internet leichter, so, ne. Sei es in sozialen Netzwerken, wobei Facebook sogar eigentlich eine Verpflichtung hat, dass du dich mit deinem richtigen Namen da anmelden sollst, hält sich nur immer bedingt jemand dran, aber auch, weiß ich nicht, in irgendwelchen Internetforen, in Kommentarspalten, so. Ist natürlich sehr einfach. Und dann ist halt immer die Frage, weil wir wollen ja, dass das Internet ein bisschen friedlicher wird und jeder, der sich irgendwie politisch engagiert, gerade Frauen, wissen, dass das manchmal ganz schön schlimm sein kann, wenn man da eine Meinung vertritt. Wird immer diskutiert, ob es nicht eine Pflicht geben sollte, dass man sich wirklich, also ernsthaft jetzt nur noch mit Klarnamen im Internet registrieren darf, beispielsweise bei Social Media und so weiter. Das ist schon mal diskutiert worden. Das ist jetzt bei der Innenministerkonferenz war das, ne? Die Innenminister, eine gibt's, glaube ich, ne? Eine Frau, haben sich getroffen und haben darüber gesprochen. Und dann war die Idee, dass man keine direkte Klarnamenpflicht macht. Also du musst dich nicht direkt mit deinem Namen öffentlich so zeigen, aber du musst, wenn du dich anmeldest, oder könnte man so machen, bei dem Anbieter, beispielsweise bei Facebook, der sollte wissen, wer du bist. Und dann kannst du halt trotzdem noch mit Pseudonym laufen, aber Facebook weiß es halt. Ja, es gibt mehrere Probleme dabei. Es gibt das eine Problem, ich habe das eben schon mal erwähnt, bei Facebook ist es schon theoretisch so, Facebook sagt, bitte melde dich mit deinem Klarnamen an, viele Leute tun es nicht. Es ist was du auch global nicht umsetzen kannst. Also klar, du kannst das vielleicht für Deutschland machen. Du könntest es vielleicht auch über eine EU-Richtlinie machen. Aber was passiert mit Leuten außerhalb der EU? Und was ich immer ein wirklich sehr schlagendes Argument finde, ist, es gibt Gründe, warum Leute manchmal auch unter Pseudonym im Internet rumlaufen. Und zwar nicht nur, um andere Leute zu beleidigen, sondern beispielsweise, weil sie sich in ihrem privaten Leben gegen Nazis engagieren und nicht wollen, dass sie direkt identifiziert werden können. Und auch Menschen, die in der Justiz arbeiten, sind häufig unter Pseudonym unterwegs. Daniel und ich kennen ja verschiedene Twitterer und TwitterInnen, die jetzt nicht mit ihrem Klarnamen auf Twitter rumlaufen. So.
Beim Thema Klarnamen ist Laura Schneider jetzt natürlich extrem weit vorne. So. Nie wieder zu identifizieren von irgendwas.
Ja, das stimmt.
Google-proofed. Oder Google, nicht proofed, sondern egal. Ihr wisst, was ich meine. Nie wieder zu Google.
Genau. So, halt, bevor du einsteigst. Was aber inzwischen wohl gar das Eigentliche ist, ich habe mir das so schön hier reingeschrieben, Menschen verhalten sich inzwischen auch unter Klarnamen, unter aller Sau. Also das ist gar nicht immer das Problem, dass die Leute im Pseudonym rumlaufen, sondern dass es einfach, dass daraus nichts folgt, wenn sie sich dann so verhalten, dass es nicht ermittelt und verfolgt wird. Da hilft dir dann halt auch so eine, in Anführungsstrichen, Klarnamenpflicht nichts. So, jetzt kannst du erstmal einsteigen.
Ja, also auch nochmal ein technischer Aspekt oder zwei technische Aspekte und dann eine Überlegung, ob denn das jetzt dazu, wenn man jetzt, tu jetzt mal so, als wenn das jetzt kommen würde oder ob das dann zu dem gewünschten Ergebnis führt. Das eine Problem ist, also die großen, Facebook, Twitter, Tinder, Piff, Puff, Puff, ja, diese Anbieter werden das implementieren können, ja, also Facebook wird jetzt, wenn das jetzt kommen würde, europaweit, deutschlandweit, dann würde man das dann also so machen. Die Frage ist ja tatsächlich, was ist so mit grenzübergreifenden Geschichten, ja, also würde man dann in Deutschland quasi verbieten, wenn ein nicht so approveder Facebook-Account jetzt irgendwas postet, darf das, also da ist ja, schon
taucht
mal
er dann nicht auf, wird er dann ausgeblendet?
Ja, genau, oder? Taucht er nicht auf, ja, so kann der, ne, also musst du dann quasi so ein deutsches Internet haben oder ist es so, dass die nur verpflichtet werden, wenn die Person angibt, dass sie aus Deutschland kommt oder da wohnt oder so, ne, also, aber dann hast du ja immer noch den Rest, also das ist schon die erste Sache, kriegst du es hin, so eine deutsche Bubble überhaupt in den großen Accounts zu produzieren, ja, mag bei Tinder, was zum Beispiel, was ja häufig eine relativ regionale Angelegenheit, und es gibt das jetzt nur als Beispiel, ja. Also Tinder, ne, matchen so, zack, 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 wie sieht's aus, wollen wir uns mal treffen und einen Kaffee trinken gehen, ja, Anführungsstriche hört dann mit dazu, ja. Das ist ja eine regionale Kiste, da mag das vielleicht sogar funktionieren, während das bei Facebook, Twitter und so weiter und so fort geht. Viele Bedrohungen passieren auch einfach zum Beispiel per Fax oder per E-Mail. da wird's dann vollkommen bekloppt, ja? Also wie willst du denn jetzt alle Faxabsender oder alle E-Mail-Anbieter, also das ist schon nicht ganz ausgegoren darüber so. Im Deutschen wäre natürlich schon mal gut, wenn der Großteil der Leute das macht, kann die Polizei da nachgucken und so weiter. Und es wäre auch, das kann man, darf man nicht vergessen, zivilrechtlich gar nicht schlecht. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hier, der und der macht dies und das. Und dann sage ich, ja, und wer ist das? Ja, das ist mein Ex oder das ist mein ehemaliger Mitarbeiter oder. Dann sage ich, ja, und wie finde ich das jetzt raus? Ja, ich weiß das. Ja, und um den zu verklagen, ja, also wenn da jetzt irgendwie der Twitter-Account Puzzlemuckel23, Entschuldigung, wenn es nicht wirklich gibt, Puzzlemuckel23, immer schreibt, der Bäcker in Wunstorf ist Kacke und der da wird das und das und das, dann kann man den vielleicht ab und zu sperren lassen, aber den jetzt zu verklagen, das wäre das Effektivste, ne? Den einfach mal per Post so eine Unterlassungserklärung zuzuschicken und zu sagen, übrigens meine Rechnung schicke ich dir direkt hinterher und dann anschließend verklage ich dich da vom Amtsgericht. Ja, und wenn du nicht machst, was du willst, dann gehen wir mal schick zum Landgericht und dann knallt's richtig mit den Kosten. Das ist ja vielleicht viel effektiver als irgendwas anderes und das klappt natürlich nicht, wenn man nicht weiß, wer das ist. So, ne, also wenn der Klarname aber bei Facebook oder Twitter liegt, dann könnte ich mir ihn da ja holen. Ja, das würde man ja, wenn man das konkret macht, durch, nicht nur für Strafverfolgungsbehörden, so. Also, wäre schon irgendwie alles cool, funktioniert aber nicht, weil, so, das ist die eine Sache. So. Und, die zweite Sache ist, ja, wie identifiziere ich mich denn jetzt bei Facebook oder so? Ich habe das mal gehabt, da hieß ich bei Facebook anders und dann wurde ich da angeschrieben und dann habe ich mich wieder zurück umbenannt und oder musste mich zurück umbenennen. Und was wollten die von mir haben? Die wollten von mir einen Scan des Ausweises haben. So, was habe ich gemacht? Habe meinen Ausweis gescannt, habe da ein paar schwarze Balken installiert und habe denen das geschickt. Dann gab es ein bisschen Diskussionen mit dem scheiß Support und dann wurde ich wieder freigegeben. Ja, so. Also, das werden alle Leute machen, ja, schicken uns mal eine Ausweiskopie. So. Erstens, wahrscheinlich datenschutzrechtlich eigentlich nicht zulässig, diese Ausweiskopie, andere Geschichte, ja. Zweiter Schritt, ja, wie schwer ist es denn, solche Ausweiskopien zu produzieren oder zu bekommen? Ja, wie viel Laura Schneiders kann ich denn produzieren? Entschuldigung, aber das ist jetzt der perfekte Name dafür. Wie viel Laura Schneiders kann ich denn produzieren in einer halben Stunde mit Photoshop? So, das heißt, dass, wenn ich sage, ich habe jetzt, mein Ziel ist es jetzt, alle Bundestagsabgeordneten im Bundestag zu beschimpfen, ihr Duftköppe, ja, dann baue ich mir halt meinen Ausweis, melde mich an, schick die Ausweise, ist alles strafbar, aber das ist mir ja egal. Und am Ende wird dann irgendwie Laura Schneider aus Buxtehude angeschrieben, die es gar nicht gibt. So, ja, die sind hier Verdächtige im Strafverfahren, bla bla, oder Beschuldigte im Strafverfahren, bla bla. Führt also zu gar nichts. Also ich glaube, dass die Leute, die ganz oben, also die wirklich sagen, ich mache jetzt was Kriminelles, ja, die wird man dadurch nicht kriegen. So, deswegen halte ich das insgesamt schon technisch für ziemlich Quatsch. Gegenargument natürlich noch gegen dein Argument, naja, wer sich gegen Nazis engagiert oder wer in der Justiz sitzt und einfach nur seine Sprüchchen da auf Twitter kloppt, der hat ja, braucht ja keine Angst haben. Weil der macht ja nichts Strafbares, da kommen wir ja nicht ran.
Nein, der macht nichts Strafbares, aber die Leute haben ja einen Grund, warum sie unter Pseudonym auftreten, wenn du die jetzt dazu so.
Aber ich habe das so verstanden, der Klarname muss bei Facebook oder Twitter vorliegen.
Ja, jetzt
oder
in der zweiten Variante.
Aber ich darf mich immer noch Riesenpenis95 nennen. So. Und bei Twitter durch, ich glaube, es ist überall verboten. Nee, bei Twitter nicht. Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja. Also
irgendwo liegt eine Ausweiskopie von mir für den Fall der Fälle, aber ich darf mich immer noch nennen, weiß ich nicht. Gibt ja auch Anwälte, die das machen. Mir kommt jetzt unser Anwaltsgelaber bei Twitter. Das ist manchmal wirklich Gelaber, aber manchmal auch witzig. In Sinn, also. Naja.
Gut, ich habe.
Also, technisch glaube ich Quatsch. Ja. So.
Ich schlage jetzt mal was vor. Also, nein, ich schlage das nicht vor. Ulf Buhmeier hat das vorgeschlagen. Ulf Buhmeier ist.
Wer ist Ulf Buhmeier?
Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Hier ein kurzer Werbeblock. Unterstützt die GFF. Die würde auch gegen den Staatsrojaner klagen. Und Mithost des Podcasts Lage der Nation. Genau, und
die sind ungefähr doppelt so groß wie wir, glaube ich.
Nee, ich glaube wirklich doppelt so groß. Ungefähr. Ich denke auch, genauso wird es sein.
Ich denke, ungefähr sind die doppelt so groß wie wir. Müssen ein bisschen aufpassen, dass wir denen das nicht abbrennen.
Ich denke auch. Auf jeden Fall kam von...
Aber wir haben was. Wir haben was, was die nicht haben. Nur einen Penis.
Oh Gott.
Das ist ein so männlich weißer... Ich kann das nicht mehr hören, weil es so männlich und weiß ist. Und das sage ich als weißer Mann. Es ist so männlich und so weiß, dieser Podcast. Ich krieg's nicht mehr hin. Das sind zwei Jungs, die unterhalten sich über Jungsthemen. Ganz schlimm.
Okay, gut. Wir reden jetzt über das digitale Gewaltschutzgesetz. Eine Idee von Ulf Buhmeier. Und zwar, dass man sagt, es ist uns ganz egal, wer dahinter steckt, sondern die Betroffenen sollen einfach die Möglichkeit bekommen, zu beantragen bei Gericht, dass die Accounts, von denen sie beleidigt oder bedroht werden, gesperrt werden. Das Gericht könnte dann entscheiden, ne, zeitweise, dauerhaft. Und dazu bräuchte man halt nicht mehr die Identität der Personen. Dazu müsste man, ich habe das aus einem Artikel, man müsste dabei kreativ werden, weil man hätte ja dann, ja, wenn man die Identität nicht hat, keinen Antragsgegner. In den USA wäre das wohl so, dass man dann Verfahren gegen John Doe führt. Das ist immer eine Begrifflichkeit für Leichen, die nicht identifiziert werden können. Zu denen sagt man immer John Doe oder Jane Doe.
Ist das nicht so, aber ist das nicht das Synonym wie Max Mustermann?
Ja, denke.
Also ist, ich glaube, John Doe ist der amerikanische Max
Mustermann. Genau. Und vor Gericht wäre dann das betroffene Netzwerk quasi der Antragsgegner. Und ja, die Netzwerke könnten dann quasi auch dem Anonymous oder der Person, die da quasi von so einer Entscheidung betroffen wäre, den Antrag ja zur Kenntnis geben. Und dann könnten die Personen immer noch selber ins Verfahren eintreten. Das wäre so die Idee, dass man halt diese Accounts sperrt. Habe ich mich gefragt, also ja, aber dann lege ich mir halt einen neuen Account zu.
Ja, das ist klar, wenn es mir nur darum geht, dir immer, weiß ich nicht, anstößige Bilder zu schicken, dich zu beleidigen, aber die richtig harten Probleme, also auch da, ich glaube, dass dieser Kleinscheiß im Internet, ne, wo du hast ja vorhin so gesagt, ja, und schön, du hast vorhin gesagt, ja, das war jetzt so super abgelehnt, ne, tut mir leid, also du hast vorhin so gesagt,
ja, und
damit das im Internet alles ein bisschen netter wird, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem sind, glaube ich, richtige Straftaten und Hetze, wenn große Accounts das machen.
Ja.
Wenn, also ich habe das manchmal auch so früher noch viel mehr gehabt, als ich noch politisch aktiv war, dass dann irgendwie Max Mustermann, ja, mit 13 Follower auf Twitter meinte, mich eine blöde Sau zu nennen oder mir irgendwelche
Nachrichten, das hatte ich selber eindruckt,
wo er mir sagte, ja, da dachte ich immer so, ey Junge, ja, das war mir halt vollkommen Latte. Oder so, das hat man auch als Anwalt manchmal, wenn in der Zeitung steht, dass dann Leute gerne auch per E-Mail, aber oder auch über irgendwelche Netzwerke ein so schreibt, was man für ein scheiß Anwalt ist, ja, weil die Bild das und das geschrieben hat. Und das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist halt, wenn du irgendwelche Nazi-Accounts hast mit 5000 Followern oder 50.000 Followern, die jetzt anfangen. Ja?
Ja.
Und dass du. Und du würdest ja quasi jedes Mal, wenn du so einen Account stilllegst, einen Teil von solchen, sag ich mal, systematischen Hetznetzwerken stilllegen.
Das stimmt.
Und das ist ja so, und das ist glaube ich, der Hintergrund. Ich finde das ehrlich gesagt, darf ich das schon bewerten?
Ja.
Ich finde das nicht schlecht. Sag ich mal,
hast du nicht vorhin gesagt, du willst dagegen pöbeln und sagen, du findest es doof?
Ja, jetzt lass mich doch erstmal, ich bin ja ein sowohl als auch Mensch. Ja.
Das sind
also ich finde erstmal. Ja, ich finde das gar nicht schlecht, aber eigentlich würde ich sagen, das kannst du eigentlich auch gegen den Anbieter führen. Ich will ja aber was anderes. Wenn im Internet einer schreibt, Brunkhorst, du bist ein Furztrottel, ja, dann will ich ja zwei Dinge als Privatmensch. Ich will keine Strafverfolgung, finde ich alles albern. Ich will, dass der seinen Account zeitweise oder ganz verliert und ich will, dass der ein bisschen Geld bluten lässt. Einmal für die Anwälte, die ich losjage und zweitens 250 Euro, weil ich mich so geärgert habe. Weil meine Erfahrung ist, dass das den Menschen am meisten wehtut.
Mhm.
Ja, ich glaube, natürlich, wenn du dir über Monate deine 13 Follower aufgebaut hast bei Twitter, ja, mit wahnsinnigen geilen Retweets und irgendwelchen drunter kommen, dann ärgert dich das vielleicht. Aber ich erlebe es immer mehr, also ich vertrete ja beide Seiten, wenn Leute am Ende 250 Euro an den zahlen müssen, den sie den doofen Furzkopf genannt haben. Mhm. Das ärgert die 100-mal mehr als der Furzkopf.
Gut, aber dazu müsstest du wissen, wer das ist.
So, genau. Und deswegen glaube ich schon, es wäre eigentlich ganz nice, wenn man die Leute identifizieren kann. Kann man halt nicht, sehe ich ein. Also es hilft, es sorgt halt nur es ist halt nur eine halbe Sache.
Mhm.
So, es ist halt so, wie gesagt, Gewaltschutzgesetz sorgt ja erstmal nur dafür, dass es nicht kommt. Ich glaube tatsächlich, dass die Lösung IP-Fallen ist. Aber das sollte ich jetzt noch, oder Login-Fallen.
Mhm.
Ne? Das,
ja, erkläre das.
Also erkläre ich mal, was noch eine Sache, die diskutiert ist und die finde ich tatsächlich am geschicktesten, zumindest für den Alltags, für die Alltagsprobleme, die Laura vorhin auch so angesprochen hat. Wie gesagt, für Hardcore-Kriminelle wird das alles nicht funktionieren. Ne? Also wenn du den NSU 3.0 aufbaust, da interessiert dich das alles nicht. Ja, Aber wenn du Folgendes machst, und zwar fände ich es gut, wenn man Leute, wenn man die Anbieter, und zwar alle Anbieter, verpflichten könnte, auch die Kleinen, die können das nämlich auch hinkriegen, wenn es ein bestimmte Schreiben gibt, also ich würde sagen gerichtlich zum Beispiel, also es gibt eine gerichtliche Anordnung, alternativ kann man auch überlegen, ob Polizei und Staatsanwaltschaft das auch schon können, müsste man halt diskutieren, in welchen Fällen und mit welchen Ebenen, dann muss beim nächsten Login, also ne, wenn du das nächste Mal die Facebook-App aufmachst, um allen zu sagen, wie scheiße sie sind, dann wird deine IP gespeichert. Die IP ist das Nummernschild im Internet. Ich vereinfache das jetzt mal stark. Und dieses Nummernschild wird leider zum Teil doppelt rausgegeben und nur zeitweise und so weiter. Das ist auch technisch alles nicht so einfach, aber für die allermeisten Leute wird das reichen. Und dass dann die mitgeschnitten wird und übermittelt wird an die entsprechende Behörde, die kann dann beim Internetanbieter dieser IP herausfinden, wer Anschlussinhaber war, und dann kann man gegen den Anschlussinhaber, kann man mal gucken, ob der Anschlussinhaber unter Umständen der Täter oder die Täterin war oder zumindest sagen kann, wer das war. So. Schwächen bei all diesen Sachen, auch bei den Sachen mit den Namen, da gab es diesen Fall in Wien mit der grünen Abgeordneten.
Oh ja, das war eine spannende Geschichte.
Genau. Da ist noch eine andere Rechtsform, aber was passiert da? Da marschiert die an so einem Bierladen vorbei. Ist übrigens auch spannend, wie sie ausgegangen ist, also kommen wir gleich.
Ja, ja.
Da was marschiert die an so einem Bierladen vorbei. Und soll von dem Typen, der in dem Bierladen ist, irgendwie schon angesprochen worden sein oder so. Auf jeden Fall wird anschließend der Computer und der Facebook-Account, meine ich, oder irgendein Account von diesem Bierladentypen, und da steht ein offener Computer in diesem Bierladen oder der Kneipe, benutzt worden sein, um irgendwie sie jetzt zu beschimpfen und zu belästigen. Ja. So, sie geht jetzt zivilrechtlich gegen diesen Typen vor, und der sagt, oh, tut mir alles leid, ich war das nicht, weil mein Account wurde nicht benutzt. Ja. Also ich habe den nicht, das muss wieder ein Dritter genutzt haben, das konnte man nicht widerlegen. Und das wird immer so sein, dass ich sage, ja, das ist auch immer die erste, wenn die Leute reinkommen und sagen, ich habe hier Ärger wegen Facebook, frage ich immer als allererstes, ja, wer benutzt denn eigentlich noch diesen Computer? Und jetzt überlegen sie, bevor sie antworten. Ja, also das ist halt die erste Sache. Wer sagt mir eigentlich, ne, wenn einer mit Laura Schneider durch die Gegend postet, wissen wir, dass Laura das ist? Nein, das wissen wir nicht. Das wissen wir auch nicht, wenn Lauras Ausweis hinterlegt wurde, weil Laura hat verschiedene technische Geräte. Und vielleicht ist Laura gerade im Fitnessstudio und pumpt da ohne Ende, weiß ich nicht, 150 Kilo weg. Ja. Und meanwhile sitzt irgendwer in ihrer Wohnung, den sie da, irgendein Gast, und postet mit ihrem Facebook-Konto irgendeinen Quatsch, weil sie halt leider ein sehr leicht zu erreichendes Passwort hat. Ja, also für den Rechner oder für Facebook gleich. Das wissen wir nicht, und das kann man erstmal behaupten, und das wird schwierig zu wählen. Das ist natürlich was anderes, und dann kommen wir wieder dahin, wenn ich jeden Tag Laura schreibe, wie doof sie ist, und das auch noch öffentlich mache und beleidigend, ja, und verhetzend, ist jetzt ja auch noch besonders schlimm, ja, und ich mich dabei immer einlogge mit meiner IP, dann wird das natürlich irgendwann schwierig zu erklären. So, und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch nur mäßig. Aber wie gesagt, gerade für Täter, die immer wieder was machen, ja, die nicht nur einmal schreiben, Juden sind doof, ich wisst, was ich eigentlich sagen will, dann gibt es viel Schlimmere, dann wäre das in Ordnung. Ich könnte außerdem immer eine VPN nutzen. VPN ist dann benutze ich quasi die IP eines anderen. Ich könnte mich auch einfach für Straftaten in Netzwerke Dritter begeben. Also ich gehe bei Laura in die Wohnung und nutze das WLAN. Das ist 1A, Sicherheit versucht es nicht. Oder ich könnte mich nach einer Straftat auch nie wieder einloggen. Aber ich sag mal, der Vorteil wäre von so einer IP-Falle, 99%, also die Leute, die sowas nie machen und auch nie damit in Verbindung gebracht werden, würden dadurch einfach nicht behelligt.
Mhm.
Ja, und so finde ich eigentlich immer ganz smart.
So, du wolltest jetzt noch was über den Bierwirt sagen?
Ach, der Bierwirt, ja. Der Bierwirt, spannende Turns out, also das ist, glaube ich, in der Twitter-Bubble im ganzen deutschsprachigen Raum hoch und runter gelaufen. Der Bierwirt soll jetzt vor ein paar Wochen dann auch noch seine Freundin erschossen haben. Ja, das hast du
nicht. Das habe ich mitgekriegt, das fand ich wirklich.
Und ich glaube, vielleicht noch eine zweite Person. Aber auf jeden Fall, spannender Mandant auf jeden Fall.
Ja, also.
Zuerst, ich habe da ein bisschen Problem mit Internet, kein Problem. Ich bin gerade verhaftet worden, weil ich jemanden erschossen habe. Ja, aus Anwaltssicht alles richtig gemacht. Aus menschlicher Sicht natürlich irgendwie ganz schön scheiße.
Das stimmt. Okay. Gut, haben wir das Thema auch einmal durchgesprochen. Wir gucken mal, was passiert. Ich habe wieder meinen schönen Punkt. Irgendwann hätte ich da gerne einen Jingle für. Neues aus dem BMJV. Also. So. Wir reden über das Thema Impfpassfälschung. Einmal kurz.
Oh ja. Bist du schon doppelt geimpft eigentlich?
Nein, einmal.
Wann bist du dran? Der
19.
Na dann. Das ist ja noch ewig hin.
Ja, die Impfzentren.
Ja schon, da bin ich ja 3 Wochen schon mit meinem Impfpass unterwegs.
Ja, die dehnen das aus, habe ich das Gefühl. Diese 3 bis 6 Wochen sind jetzt genau 6 Wochen. Aber ist auch okay.
Okay.
Ich will mich nicht beschweren. Also, es geht um Impfpassfälschung. Ich habe schon vor, ich glaube, das war im Mai tatsächlich, und ich habe das habe gesehen, dass der Bundestag das vorhatte und habe es erst nicht gefunden. Und es ist tatsächlich das sogenannte Nebenstrafrecht, wo es sich findet. Also, wir befinden uns nicht im StGB. Hätte man ja auch mal über eine Urkundenfälschung nachdenken können oder eine Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Das wird damit auch nicht ausgeschlossen. Aber wir gehen jetzt mal ins Infektionsschutzgesetz. Und es ist jetzt so, wenn du, jetzt muss ich einmal kurz gucken, eine Schutzimpfung nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig dokumentierst, dann droht dir jetzt eine also das würde im Zweifel vielleicht den Arzt sogar treffen, eine Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder eine Geldstrafe. Es war vorher, die nicht richtige Dokumentation war vorher eine Ordnungswidrigkeit. Wir befinden uns übrigens in § 74 Infektionsschutzgesetz. Ja, genau. Also insgesamt geht es um diese Strafschärfung, die sich auf bis zu 2 Jahre hochgeht. Das gilt auch für, lass mich kurz gucken, das gilt auch für Impfzertifikate, ein digitales. Das war nämlich meine Frage, weil das geht ja momentan so ein bisschen rum, dass diese QR-Codes, die man bekommen kann, ich habe auch schon einen,
aber nur einen.
Nur einen, dass die ja relativ leicht mehrfach nutzbar sind oder fälschbar sind. Darfst aber auch nicht. Und auch wenn du ein Genesenzertifikat hast oder ein Testzertifikat, also eine Testung, auch das haben sie jetzt nochmal im Infektionsschutzgesetz eingeführt, steht jetzt unter Strafe mit bis zu 2 Jahren. Genau.
Da möchte ich aber noch mal nachhaken. Ja. Man kann die natürlich mehrfach benutzen. Aber es funktioniert ja nicht.
Ich habe das nicht ausprobiert.
Lass uns das kurz einmal, also wir wissen nicht, wann ihr hört und wie tief ihr drin seid. Wer geimpft wird, kriegt im Impfpass ein Stempelchen, ja? Wer zweimal geimpft wird, kriegt 2 Stempelchen. Die Europäische Union hat beschlossen, es gibt jetzt so ein System und da produziert man einen QR-Code. QR-Code, das kennt ihr, das sind diese schwarz-weißen kleinen Bilderchen, die man mit dem iPhone ablesen kann. Und im Wesentlichen sind da Daten drin verschlüsselt, die das Telefon dann rauslesen kann. Und es ist jetzt wie folgt, ich kann ein Impfzertifikat bekommen. Das heißt, ich bin zum Beispiel in der Apotheke gelatscht oder die Ärztin macht das. Und die verwandeln quasi die Informationen, die im Impfpass stehen, in so einen QR-Code. Und wenn man 2 davon scannt, ja, nämlich das vom ersten und von der Zweitimpfung, dann macht es Ping und die App macht daraus quasi einen dritten QR-Code. Und dieser QR-Code sagt jetzt Folgendes. Ich bin Daniel Brunkhorst. Ich glaube, mein Geburtsdatum steht auch noch drin. Und wann ich geimpft wurde. Ja, da steht da auch drin und bis wann diese Impfung gilt und welche Impfung das war und ein paar andere Informationen. Aber das sind die wesentlichen Informationen. Und jetzt habe ich das auf dem Telefon und dieses Telefon zeigt jetzt nur dieses neue QR-Bild. Und dann gibt es eine Lese-App. Diese Lese-App kann ich mir auch kurz herunterladen. Diese Lese-App kann ich jetzt andere.
Das kann doch. Das Handy so schon, du brauchst auch keine App für.
Doch, das kommt nämlich. Da hast du es aber vielleicht schon, aber technisch an der Anstelle ist jetzt nämlich spannend. Mit der Lese-App, das ist nämlich eine zweite App, hältst du jetzt, damit scannst du ein anderes Telefon, diesen QR-Code. Und jetzt sagt
ach so, der, wegen, da steht, ja, alles klar. Ne?
Genau, und jetzt steht da Daniel Brunkhorst und so weiter und so fort. Und das kannst du oder ich oder irgendjemand benutzen. Weil der Witz ist ja jetzt folgendes. Jetzt sagt er, bist du Daniel Brunkhorst? Und jetzt muss ich kontrollieren, ob ich Daniel Brunkhorst bin. Verstehst du? Das ist, als wenn du deinen Impfausweis, deinen gelben Impfausweis hast, den kannst du auch mehrfach benutzen. Du kannst natürlich deiner Oma deinen Impfausweis geben und damit geht die ins Fitnessstudio. So, und dann sagen die, ach, Laura, ja, da sag ich schon, Laura Schneider, Mensch, da sind sie geboren irgendwann, wann bist du in den 90ern irgendwann geboren, ja? Ich weiß genau, wann du geboren bist, weil ich weiß, welchen Geburtstag wir als nächstes mit dir feiern. Aber genau, also, ne, dann bist du irgendwann in den 90ern geboren und dann guckt der deine Oma an und deine Oma sagt,
blöd gelaufen.
Also bin ich in den 90ern geboren. Man sieht mir meine 29 Jahre kaum an.
Ja.
So, ne? Das funktioniert natürlich nicht. Genauso kann ich mit deinem loslaufen oder du mit meinem und dann sagen, siehst aber ein bisschen komisch aus, mein Freund. Ja, sag ich, hallo. Ja, so, funktioniert nicht. Ja, so. Also natürlich muss man das kombinieren. Und es ist jetzt nicht irgendwas Geiles auf dem Telefon, was nur du benutzen kannst, sondern es ist halt nur die Information, wann bist du geimpft und so weiter. Deswegen sind's, aber das natürlich könnte ich das auch fälschen. Ja, also ich könnte jetzt diese Ausgangs-QR-Codes fälschen oder ich kann bestimmt auch einen QR-Code erstellen, der nur so tut, aber das wird alles mit bestraft, sagst du.
Ja, ja, das wird alles mit bestraft.
Genau.
Ja.
Ja, es gab hier in Hannover eine vollkommen bescheuerte Diskussion, da haben wir noch nicht drüber geredet und ich möchte das nutzen, wo irgendwie die örtliche Dreckspresse, Entschuldigung, aber das manchmal ärgere ich mich so dermaßen über diese Presse, über die Debatten, die da aufgemacht werden und ich fand das einfach, ich weiß, Presseschäden, aber ne, so, eine Diskussion aufgemacht hat, ob nicht die Leute, die, also es ist wie folgt, die Apotheker, das machen wohl seit hauptsächlich Apotheker oder die Ärzte, werden natürlich bezahlt dafür. Kommen jetzt nicht mit den 18 Euro an. Doch, den 18, die bekommen irgendwie 18 Euro dafür, ja. Sag ich, ist mir doch egal, super geil, hab ich auf dem Smartphone. Ja,
wirklich egal.
Und es gab dann irgendwie ja. eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde von irgendwelchen Redakteuren. Das ist ja nicht die Dreckspresse, das ist total daneben, was ich gerade gesagt habe. Also, es sind halt irgendwelche Redakteurinnen und Redakteure, die das total bescheuert machen, die dann so eine Diskussion angeheizt haben, ist das gerecht? Und dann haben halt irgendwelche Helmuts irgendwelche Leserbriefe geschrieben und gesagt, ja, also das müssen die Leute selber bezahlen, wenn die es auf dem Telefon haben wollen.
Ja.
Und ich denke mir so,
nein.
Wie fandst du das? Also ich fand das so daneben.
Ah, ich fand das wieder völlig drüber. Also, nee,
ich fand das voll kacke. Weil, also, als wenn jetzt, ich möchte doch nicht jedem Dulli meinen Impfpass unter die Nase halten.
Nein, ich bin sehr, ich
ja.
bin...
Warum haben sie sich denn mal dagegen impfen lassen? Ja, was geht dich das an, du Pfeife?
Außerdem ja, ist es halt scheiße, wenn du den dann mal verlierst. Also ein Impfpass ist ja eigentlich im Regelfall, vor der Pandemie, ist es ja nichts, was du, wenn du nicht jetzt irgendwie im Ausland bist, was du regelmäßig mit dir rumträgst.
Ja, genau. Das, erstens, wenn du ihn verlierst. Zweitens, der sieht, also ich habe schon einen zweiten. Das liegt halt daran, als ich bei Mama und Papa natürlich zu Hause ausgezogen bin, habe ich irgendwann natürlich vor, was ich, 15 Jahren meinen Impfpass mitgegeben. Den habe ich natürlich irgendwo hingelegt. Und als ich dann geimpft werden musste, hatte ich den natürlich nicht mehr. Also habe ich zwei, logisch, ja. Aber beide sehen halt schon nicht mehr gut aus, weil man genau nämlich dann mitnimmt den Urlaub, weil da muss man dann irgendwas nachweisen. Und die sehen halt nicht mehr so taufrisch aus. Wenn ich die jetzt ein Jahr mit mir rumschleppe, fällt die halt auseinander. So, ne? Also ich fand das so bescheuert, da, also ich habe mich da so drüber geärgert, deswegen habe ich auch gerade so ausgeteilt, wie gesagt, und die Hatz in dem Fall hat das so angeheizt und ich fiel, also das war so eine Boomer-Diskussion, bin ich also wirklich wütend immer noch, wo ich mir so denke, das ist jetzt das Problem in der Pandemie? Ja, also
das Problem in der Pandemie ist ja, dass die Leute nicht impfbereit genug sind.
Ja gut, da kommen wir aber in 4 Wochen hin, ne?
Nein, das, worauf ich hinaus will, das ist jetzt, hat sowohl Jens Spahn, als ich glaube auch, oh, wer war das noch? Egal, so nach dem Motto, jetzt nicht nachlassen und lasst euch alle weiterimpfen, wo ich so dachte, und irgendwer schrieb das auch, als ob das Problem wäre. Also momentan sind die Leute alle noch heiß auf Impfstoff.
Ja, aber war das nicht so, dass jede 5. Zweitimpfung im Impfzentrum ausfällt?
In Hannover war das, glaube ich, so, ja. Aber die Leute werden ja merken, dass ihnen das nichts bringt. Also.
Ja, aber zur Zeit, also ganz ehrlich, warst du in den letzten Wochen mal, oder letzten Tagen mal draußen? Also.
Was? Hast du mal deine Wohnung verlassen in den letzten?
Hast du deine Wohnung verlassen, Alter? Nein, so war das nicht gemeint, Entschuldigung. Aber warst du mal essen oder so?
Ja, ich weiß, du brauchst für nichts mehr irgendwas.
Also. Es ist alles über super locker, überall links.
Ne? Das macht mich auch wütend.
Es ist halt überall super locker, flockig.
Ja.
So, 15% der Zeitimpflinie werden nicht angetreten. Ja, ich glaube aber, dieses Urlaubsthema ist immer so ein Riesenbums, aber die allermeisten Leute machen immer noch eigentlich Urlaub in Deutschland und dieses Jahr sowieso und das wird alles. Also 15% der Leute lassen das ausfallen. Nein, es ist ja, du hast ja aber recht, ist ja vollkommen bescheuert, sind wir uns ja einig, ist ja vollkommen bescheuert, so zu tun, als wenn jetzt das Hauptproblem wäre, dass die Leute sich nicht impfen lassen wollen. Aber ich glaube, in 4 oder 6 Wochen wird es mehr Impfstoff geben, als Leute, die es haben wollen. Also das wird jetzt irgendwann, ne? Also du hast ja diese 500.000 Menschen, die ungefähr pro Tag quasi einen kompletten Impfschutz kriegen. Und da kommen wir schon irgendwie rein. Aber ja, wäre halt geil gewesen, mehr Impfstoff zu haben.
Immer. Früher. Ja.
Okay. Diese Diskussion musst du vielleicht nochmal, als wir reden über Corona statt über Recht,
reden. Kommen wir nochmal zum Recht. Zu unserem Abschluss.
So sieht's aus.
noch so ein schönes Thema. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich gebe gerade gleich an Daniel ab. Wir haben schon mal drüber gesprochen, über das, was jetzt kommt. Ich glaube sogar zweimal, aber jetzt wird's ernst.
Ja, man soll halt nicht zweimal, ne? Nee, bis in idem. Also nicht zweimal in der gleichen Sache. Das ist eine Sache, wo ich auch mich auf Twitter irgendwie mit irgendwelchen Spezialspezialisten ungegendert auseinandergesetzt habe, ohne Ende. Und da bin ich also mindestens so wütend wie oben. Und da hat die SPD einfach mal komplett versagt. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Warum, wieso, weshalb? Was, um was reden wir? Nee, bis in idem, ein alter lateinischer Sinnspruch. Für die Leute unter euch, die uns bestimmt nicht hören, aber Jura nicht zu Ende studiert haben, immer auf Twitter so tun, als wäre das der Fall. Eingeweihte wissen, wen ich meine. Das ist kein römisches, sondern auch wieder ein griechisches. Das sind die griechische SPD-Folge. Also eine griechische Überlegung, und zwar folgende Situation: Man stellt euch mal vor, ihr werdet angeklagt wir machen jetzt mal nicht nur ein Kaufhausdiebstahl, sondern als richtiges Verbrechens, etwas Schlimmes. Ja, in Deutschland kommt ihr dann auch mal schön in Untersuchungshaft, eure Partnerin, euer Partner verlässt euch, ihr sitzt mal schön anderthalb Jahre in so Untersuchungshaft, weil der Prozess dauert nämlich lange, ihr werdet angeklagt, wie gesagt, Prozess dauert lange, Freispruch, ihr kommt raus. Dann kriegt ihr großzügige knapp 20 Euro pro Tag im Knast, euer Leben ist im Arsch. Aber ihr sagt, naja, ich bin's nicht gewesen. Ja, war eine knappe Kiste, aber ich bin's nicht gewesen, ich bin nicht verurteilt worden, ich kann mein Leben weiterleben. Und da gilt in Rechtsstaaten bisher eigentlich, ja, dass man, also es ist ein Rechtsstaat, jetzt ist vorbei. Der Staat hat quasi diesen einen Schuss frei. Es sind noch viel mehr Schüsse, wir kommen gleich hier im Beispiel, was ich bringe. Du hast einen Schuss frei als Staat, wenn du jemanden wegen so einer Kiste vor Gericht zerrst, dann hast du einen Versuch, ihn zu überführen, und deswegen hast du einen riesen Polizeiapparat, deswegen gibt es Staatsanwaltschaften, deswegen hast du im Prinzip, also bei einer Mord, also bei irgendwelchen Vergewaltigungsfällen hatte ich schon mal die Sache, oder Vorwürfen, dass dann die Staatsanwaltschaft gesagt hat, naja, ob wir jetzt wirklich für 3.000 Euro das Stück jetzt hier drei iPhones aufmachen müssen, das weiß ich nicht. Ja, sie ist so auf der Kippe, so. Bei der Morduntersuchung wird darüber gar nicht diskutiert. Ja, da wird, also wenn es um eine Leiche geht oder einen Versuch, eine Leiche herzustellen, da wird darüber nicht diskutiert. Die Mord, ja, das ist jetzt untechnisch gesagt, ja. Da wird von der Staatsanwaltschaft, wird von der Polizei alles gemacht. Ausnahme vielleicht, hatte ich auch schon mal, Schießerei im kurdischen Milieu, nur Verletzte, da hat es eigentlich auch keinen interessiert, ja. Aber eigentlich muss man sagen, eine Mordkommission, die arbeitet schon aus dem Vollen, ob die immer alles richtig macht und immer schlau macht, ist eine andere Diskussion, aber erstmal ist das so. Also da auf der einen Seite der Riesenapparat, auf der anderen Seite im Zweifel irgend so eine arme Seele, die es jetzt war oder nicht, und halt so ein unterbezahlter Pflichtverteidiger. Ja, so. Und wenn du das dann trotzdem nicht hinkriegst, den zu verurteilen, dann ist es vorbei. So. Mhm. Das führt manchmal zu Situationen, wo die Volksseele kocht, gerne von Redakteuren bei der Bild-Zeitung. Ich muss mir meine Presseschelte von oben, da schäme ich mich schon für. Also gerne unterstützt von Leuten in den sogenannten sozialen Netzwerken und auch Bereich von Bild und Co. Also, das läuft nämlich manchmal nicht so gut. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir nehmen das Beispiel Friederike von Müllmann.
Das ist auch das Einzige, das ich kenne, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es gibt noch irgendwo eins in Süddeutschland.
Also sind das ganze zwei. Das scheint auch
der Grund zu sein, warum die SPD da so abzufallen. Ja, genau. Aber wir nehmen mal den Fall von Müllmann. Ich habe euch einen Artikel unten reingenommen. Der ist aus... Unten rein soll heißen, ich habe euch in diese Shownotes gemacht. Berliner Zeitung. Die Zusammenfassung wirkte irgendwie so, als wäre die einigermaßen belastbar und passt mit dem zusammen, was man woanders liest und so. Also, worum geht's? Friederike ist 17, ist irgendwie im Raum Celle. Wer Celle nicht kennt, das wundert nicht. Da möchte nicht tot über den Zaun hängen. Das ist nördlich von Hannover. Und unter anderem Sitz unseres Oberlandesgerichtes. Und damit ist eigentlich alles zu dieser Stadt gesagt. Da ist auch noch eine winzige Staatsanwaltschaft. Aber so, was auch immer, also nicht, und die Generalstaatsanwaltschaft, die nicht so winzig ist. Also, was passiert da? November 1981, für die Jüngeren unter euch, das ist ungefähr 40 Jahre her, soll sie vergewaltigt und getötet geworden sein. Ich kenne die Akte nicht.
Sie ist auf jeden Fall
getötet so, worden. Sie ist tot, genau. So, sie soll vorher vergewaltigt worden sein, ich kenne die Akte nicht. Ich glaube schon, dass... Also sie ist tot, ja, und sie hat, und es ist mit einem Messer passiert, und es gibt wohl Spuren einer Vergewaltigung, die ist wahrscheinlich vergewaltigt worden, so, und es gibt jetzt also einen Mann, der wird dort nach einiger Zeit festgenommen, und wird im Juli 1982 verurteilt wegen Mordes in Lüneburg durch das örtliche Schwurgericht. Und die wesentlich, er sagt, er war das nicht. Und man sagt jetzt Folgendes: Naja, man hat Spuren am Tatort gefunden, die passten zu Reifenspuren seines Fahrzeugs. Außerdem habe es eine ungewöhnliche Kombination aus 7 Faserspuren, die an der Latzhose, dem Pullover, dem Niki. Was ist ein Niki?
Ein Niki, das ist dieser Stoff. Dieser, ja.
Ja, ich weiß, aber was ist da Niki als Anzug? Als weiß man was? Egal. Und Slip gefunden worden waren. Ich hatte gehofft, dass du mehr Gefühl hast für Klamotten als ich. Ich trage nur Anzug und Krawatte oder Motto-Shirts. Und da gibt's also Faserspuren, die an der Hose, an dem Pullover, Niki und dem Slip gefunden wurden. Und diese Faserproben gibt es auch auf den Schonbezügen, den Sitzkissen und im Fußbereich liegenden Teppich des Autos. Also im Wesentlichen alle Sachen, die von diesem Auto. So, der BGH hat dann das aufgehoben und sagen, ja, insbesondere diese Faserspur, die hätten einen äußerst geringen Beweiswert. Es kam dann einen neuen Prozess, der ist dann im Landgericht in Stade, hat der stattgefunden. Und dort hat man dann auch noch festgestellt, dass die Reifenspuren gar nicht zu dem Auto passen, beziehungsweise zu den Reifen. Auch bei beiden Sachen sage ich nochmal zu. Und dann ist es freigesprochen, ist der Mann freigesprochen worden. So, soweit so gut. Die Familie hat ein Kind verloren, da hat jemand irgendwie, sein Leben ist ordentlich durchgepflügt worden und dann war erstmal Schluss. Ganz abstrakt muss man jetzt schon mal bewerten, ja. Ich frage mich, wenn ich ein Auto kaufe und damit durch die Gegend fahre, und anschließend wird festgestellt, dass auf einer Leiche die Faserspuren von diesen Sachen sind und auch mit den Reifen zusammenpasst. Da kann ich mir schon zwei Fragen fragen. Erstens, warum muss ich das dann gewesen sein, der mit meinem Auto unterwegs war? Und meine zweite Frage ist, wenn man nicht unterstellt, dass das Spezialreifen waren, die nur für diesen Typen hergestellt wurden und dieses Auto auch, also Schonbezüge, Sitzkissen und so weiter, könnte es nicht sein, und das hat der BGH offensichtlich auch so gesehen, dass es auch andere Autos gibt mit so einer Kombination? Man weiß es nicht. So, aber der gute Herr von Möhlmann hat nun irgendwie vor einigen Jahren den niedersächsischen Innenminister angeschrieben. Ich glaube, es war schon Boris Pistorius. Und der hat gesagt, alles klar, es gibt eine neue, ich sorge dafür, dass hier ein neues Ermittlungsteam eingesetzt wird. Und die haben nochmal diesen Cold Case
aufgemacht. Was ja auch nicht zwingend grundsätzlich immer verkehrt ist, ne?
Nee,
also, ja, das führt ja auch manchmal
warum nicht, zu. Ne? Warum soll, Mord verjährt nicht, also ja. Attacke, ja. Und jetzt hat man wohl an Friederike Slip ein Sekret sichergestellt und man hat ein Haar gehabt von dem damaligen Beschuldigten und Verurteilten und Freigesprochenen. Und siehe da, da soll jetzt eine DNA-Übereinstimmung sein und seitdem läuft dieser Vater mit einer Mission durch die Gegend, der möchte nicht, dass sein Sohn wieder, seine Tochter gerecht wird oder der insbesondere gerecht ist natürlich Quatsch, möchte, dass der Täter nochmal vor Gericht gestellt wird, hat das dann zivilrechtlich versucht, da wurde dann gesagt, alles verjährt, habe ich eigentlich nicht verstanden, warum das verjährt ist, aber das OLG hat das so gesehen, das örtliche, also wird es wohl so gewesen sein, oder BGH, weiß ich gerade gar nicht, egal, das Zivilrecht, und jetzt geht's also los, und jetzt ist diese Rechtslage wie folgt, oder bevor wir zur Rechtslage kommen, nochmal kurz wir kommen unten zu DNA. Rechtslage ist wie folgt. Es gibt, eigentlich ist es so, wenn es ein Urteil gibt, dann gibt es ein Urteil. Wenn das rechtskräftig ist, kommt da nicht mal ran. Dann gibt es einige wenige Momente für Wiederaufnahme zugunsten des Verurteilten. Also, wenn bestimmte Dinge passieren, zum Beispiel Richter bestochen, sage ich jetzt mal so als einfachstes, oder Sachverständiger bestochen, oder, dann kann man auch eine bestehende Verurteilung aufheben und sagen, Mensch, doch nicht. Man kann aber auch ist einfacher machen für den Verurteilten. Und das ist in Paragraph 362 der Strafprozessordnung, StPO. Und zwar, man kann quasi ein Verfahren nochmal aufmachen und nochmal zugunsten des Angeklagten verbessern, wenn in der Hauptverhandlung, also vor Gericht, eine Urkunde, wo man gedacht hat, dass die echt war, also stimmt, sage ich jetzt mal, so eine echte Urkunde, dass die in Wirklichkeit unecht oder verfälscht war. Unecht ist eine Urkunde.
Du meinst zu Ungunsten des Verurteilten. Du hast eben zugunsten gesagt.
Ah, tschüss, wir sind jetzt gerade bei zu ungunsten. Also es geht also darum, wann kann auch ich ein Urteil, was gut lief, ja, und jetzt geht's die Frage, also wenn eine Urkunde, die vorgebracht war, wenn die nicht richtig war, so eine Urkunde ist, oder echt war, eine Urkunde ist echt, wenn derjenige, der das aussagen will, was da drin steht, auch sich auch als Urheber sieht. Ja, so kann man das vielleicht einfach sagen. Also, wenn da steht, Abiturzeugnis vom Hölty-Gymnasium Wunsdorf, Daniel Brokos hat eine 1,0 gemacht
am Abitur. Ist das falsch.
Da könnte es sein, dass ich da mit Photoshop mal dran war. Ja, war natürlich nur 1,1.
Klar.
Ja,
also,
Sport. Nein, also, ne, klar, so irgendwie so in die Richtung würde das wohl laufen. Du hattest ein viel besseres Abi als ich, ist mir noch nicht aufgefallen. Strebermaus. So, die zweite Möglichkeit ist, also wenn ein Zeuge oder ein Sachverständiger sich irgendwie, ne, da vorsätzlich falschen Aussage schuldig gemacht hat, wenn beim Urteil, wenn ein Urteil, also wenn einer der Richter irgendwie eine strafbare Verletzung seiner Amtspflicht begangen hat, oder wenn, das ist die wahrscheinlich spannendste Sache, wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht oder außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis in der Straftat abgelegt wird. Also anderes Beispiel, Laura bringt mich um, der BGH sagt, der Freispruch von Laura ist super, Laura gibt eine Pressekonferenz und sagt, haha, ihr Loser, ich bin's aber gewesen, aber ihr könnt mir nichts mehr. Zack, Wiederaufnahme. Ne? Und dann, zack, Laura, Blöd lebenslang. Gelaufen. Oder Belobigung, je nachdem, warum du mich umgebracht hast. So, und jetzt das hat also offensichtlich die CDU und CSU und SPD unendlich gelitten unter solchen Einzelfällen. Das soll es nicht für
Nein,
Familie
das,
von
das, niemandem,
ist das ganz furchtbar.
Ich möchte auch nochmal eingehen, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber kommen gleich nochmal dazu, Einzelfallgesetzgebung gibt's halt nicht.
Ja, aus welchen Gründen auch genau. Aber auf jeden Fall haben die unendlich gelitten. Und der von Müllmann, und ich habe das vorhin versucht, nochmal zusammen zu googeln. Aber ich hab mir mal Folgendes sagen lassen in Diskussion mit einem Bundestagsabgeordneten. Es gibt einen Genossen aus Süddeutschland, in dessen Wahlkreis es gibt einen zweiten Fall. Und der ist derjenige, der in der SPD-Fraktion da Pressure macht, weil er das haben möchte. Das kann ich aber nicht mit Namen Ross und Reiter benennen. Also nehmt das mal als wirklich ganz krasses Hörensamen. Also, die GroKo hat jetzt wunderbar beschlossen. Die sagen nämlich Folgendes, wenn eine neue Nummer 5 gibt, und zwar, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früheren erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen Mordes, Völkermordes, Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen gegen eine Person verurteilt wird. Also anders ausgedrückt, bei Mord und Schlimmeren, also dass diese Völkermordsnummer sind ja alles die Nummer, die Mord, dann und jemand ist freigesprochen worden, das ist auch wichtig, und es gibt neue Tatsachen oder Beweismittel, das nicht ein Geständnis ist, weil das ist ja Nummer 4 spezieller. Dann kann man nochmal aufmachen. Also, Vorstellung hier ist, DNA am Slip, da muss er das wohl gewesen sein. Und deswegen müsste man das jetzt wieder aufmachen. So, bevor wir über DNA reden, die Twitter-Kackbratzen hatte ich schon. Ich habe mir mal den Gesetzentwurf angeguckt und den habe ich mal reingepackt, weil da hat sich bei mir ehrlich gesagt alles zusammengezogen. Problem ist Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes, da steht nämlich drin, das haben wir schon mal erklärt, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Und das wird allgemein so verstanden, dass man nicht nur immer wieder verurteilt werden darf, sondern irgendwann muss auch Schluss sein. Ja, also man darf nicht ständig angeklagt werden. Oder ein zweites Mal angeklagt werden. Und der Gesetzentwurf der Fraktionen, also das hat SPD, CDU, CSU oder eingebracht, sagt jetzt im Wesentlichen Folgendes. Naja, es gibt schon so einen Kern von 103 Absatz 3 Grundgesetz, aber der wird hier nicht angefasst und es gab ja schon vorher Einschränkungen dieses Prinzips und es ergebe sich jetzt eigentlich nicht, warum der für alle Zeiten unendlich sein, also warum quasi diese Einschränkung, die es jetzt schon gibt, warum die endlich sein,
warum man nicht
mehr Einschränkungen machen kann. Und dann gibt's ein Zitat, und ich glaube, dieses Zitat sagt eigentlich, worum es geht. Eine fehlerhafte Verurteilung wegen einer minderschweren Tat beeinträchtigt das Rechtsempfinden zudem nicht so sehr wie das völlige Ausbleiben einer Sanktion. Und ich glaube, das ist genau die Analyse, worum es geht. Es geht um das Rechtsempfinden. Ich habe keine Ahnung, was das Rechtsempfinden ist. Ich glaube, das Rechtsempfinden ist, wenn ich 5 Kurze drin hab und 2 Bier und mir einer erzählt, was Sache ist und ich jetzt einfach mal all meine Wut rauslasse. Das ist, glaube ich, das Rechtsempfinden. Und für alle, die jetzt sagen, mein Rechtsempfinden ist aber dann offensichtlich so wie Daniels betrogene Rechtsempfinden, dann tut mir das leid. Aber ich glaube, das ist das Rechtsempfinden. Also so ein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl ist der größte Feind des Rechtsstaats. Weil es gibt nämlich Gründe. Weil, und das habe ich in der Twitter-Geschichte halt irgendwie jetzt gelernt. Die Leute raffen es nicht. Ja, die Leute sagen, ja, aber was ist eigentlich, ja, wenn ich einen umbringe, und ich freigesprochen werde, dann ist doch nicht schlimm, wenn ich nochmal, also wenn ich einer morde und freigesprochen werde, dann muss ich ja wohl ertragen, dass ich nochmal angeklagt werde. Ja, ist richtig, das glaube ich auch. Wenn ich das gemacht habe, dann ist das wohl dein Pech. Ja. Dann ist das halt so. Aber der Punkt ist halt, was ist, wenn ich es nicht gemacht habe? Ja, also, und das ist halt, das versucht man den Leuten dann immer zu sagen, ja, aber ich bringe ja keinen um. Ja, danke. Dann kann dir das ja nicht passieren. Dann müssen wir das ja dann nur sagen, wenn morgens um 6 die Polizei kommt, deine Tür eintritt, dein Leben auf links dreht und dich verhaftet. Dann brauchen wir ja nur zum Staatsanwalt gehen, zur Staatsanwältin und sagen, ja, das war's aber nicht. Dann sagt die, oh, tut mir leid, ich lasse dir sofort raus.
So wird's funktionieren, ja.
Keine Staatsanwältin tatsächlich. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Was ist eigentlich, wenn Leute dort immer wieder angeklagt werden? Weil da steht ja auch nicht drin, dass ich das 5-mal machen kann oder 2-mal. Ja? Was ist eigentlich, wenn ich... Und das ist halt genau die Sache. Ich sitze 1,5 Jahre im Gefängnis und werde dann wieder reingesteckt. Und wieder. Und wieder. So. Obwohl ich es nicht gewesen bin. Und das, wie wollen Leute ausschließen, dass das passiert? Und das ist der Grund, warum das schon der gute Demosthenes 320 vor Christus so als Idee mal aufgeschrieben hat, dass das eine dumme Aktion ist. Ja.
Ich habe dazu.
So. Warum wollen wir keine Einzelfallgesetze, Laura?
Artikel 19 Grundgesetz. Ein Gesetz muss immer allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Ja, weil das scheiße ist.
Also, machen wir mal ein Beispiel. Also, die Überlegung ist genau, keine Einfallsatzgesetzgebung, das zusammen. Eigentlich ist die Idee des Grundgesetzes, man macht grundsätzliche Regeln und macht nicht für so wenige Geschichten. Ich glaube auch tatsächlich, um das vielleicht nochmal als Gedanken zu machen, diese DNA-Geschichten sind gar nicht so spannend. Ja, es mag jetzt bundesweit eine eine zweistellige Anzahl an Fällen geben, wo irgendwelche Staatsanwaltschaften in den nächsten Tagen, ich komme da unten dazu nochmal zu oder später nochmal zu, Ermittlungsverfahren wieder eröffnen, um irgendwelche Geschichten aufzuklären. Ja?
Mhm.
Das mag so sein, dass es jetzt eine Reihe von Tätern oder vermeintlichen Tätern gibt, die in den nächsten Jahren Probleme bekommen oder Wochen und Jahren bis Jahren Probleme bekommen, weil jetzt quasi so DNA-Beweise aufgetaucht sind, die das Ganze nochmal durchfechtbar machen oder lassen machen. Das mag sein, dass das jetzt ist. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist eher ein anderes. Also ich glaube, das ist ein Problem für die Leute, aber das ist ein Problem, was irgendwann qua Wegsterben der Menschen, die quasi zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht wussten, dass es wo die Polizei noch nicht wusste, dass es DNA gibt, nicht verurteilt wurden. Das Problem ist für mich eher in die Zukunft. Was ist eigentlich, wenn du eines Morgens nach Hause kommst, da ist deine Partnerin, dein Partner tot, du rufst die Polizei, wirst 2 Wochen später verhaftet, weil man glaubt, du bist es, du wirst freigesprochen in einem hanebüchenen Prozess. Und jetzt gibt es halt auf der anderen Seite, leider, deine Partnerin, dein Partner hatten leider irgendwie zu viel Geld oder haben in Zukunft zu viel Geld die Erben oder die Eltern. Und die bezahlen jetzt halt eine Detektei und eine Rechtsanwaltskanzlei mit richtig Bums, immer wieder neue Sachen zu produzieren. Und dann kommt halt irgendwann mal wieder was raus. Und dann wirst du wieder angeklagt und so weiter. Ne? Also ich glaube, dass das dazu führen kann, dass Menschen, denen es nicht nachzuweisen ist, aber auch Menschen, die es nicht gewesen sind, immer wieder vor Gericht gezerrt werden. Und dann geht's um Sexualdelikt und dann geht's um ein kleines Mädchen und dann ist ist jeder Staatsanwalt, alle 5 Jahre gibt's einen neuen Staatsanwalt und der hat immer Bock, das jetzt zu Ende zu bringen.
Ja. Möchte dazu auch nochmal das berühmt-berüchtigte Dammbruch-Argument anführen, habe dann nämlich einen interessanten Tweet von Konstantin van Linden gelesen, der noch vorschlug, warum man denn nicht zum Beispiel noch Vergewaltigung, Kindesmissbrauch und weitere Taten da hinzufügt.
Ey, der von Linden, ne? Van Linden. Da habe ich ja auch, also ganz kurz, wer ist das? Dass einige von euch, die Älteren von euch wissen, früher wurden Stücke Papierzettel bedruckt mit schwarzer Farbe morgens in eure Briefkästen geworfen. Man nennt es Tageszeitung. Und der ist nun von der FAZ, das, als ich es gelernt habe, vor 20 Jahren das Flaggschiff der konservativen Politik und Weltanschauung in der Bundesrepublik, ja. Also eine konservative Zeitung im besten und schlimmsten Sinne. Und von Linden, Van Linden ist auch der Grund, warum ich diesen eigentlich ganz hörenswerten Einspruchspodcast der FAZ nicht mehr höre,
weil ich das unerträglich finde. Da kann ich dir eine schöne Nachricht. Er hat die letzte Folge aufgenommen, habe ich gerade gesehen bei Twitter.
Ja, dann kann ich doch nichts hören. Also gibt's den Einspruch nicht mehr oder ist er nicht mehr dabei? Also er ist ein respektabler Diplomjurist. Und mir geht halt nur seine Meinung so wahnsinnig oder seine Art so wahnsinnig auf den Sack. Umgekehrt ist das garantiert.
Ich glaube, ihr würdet euch genauso.
Und ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Das wäre echt super. Also ich finde den so illiberal. Ja, also ist kein, das ist ein Demokrat, ohne Frage. Ja, ist ein intelligenter Mensch. Respektabel, aber ui, ganz schlimm. So. Und der war auch dabei, so, ist alles super. Und genau das ist nämlich die Sache. Ich kann doch niemanden erklären, dass wenn du umgebracht wirst, ja, du dann noch eine Wiederaufnahme kriegst, aber nicht, wenn du, also nehmen wir jetzt mal die kleine Friederike, es wäre ja, klein, die Friederike als junge Frau, ja, wenn die, super, lest euch den Artikel durch, super brutal umgebracht, keine Chance. Aber angenommen, in dem Moment, wo der das Messer erhebt und das erste Mal zusticht, ja, und jetzt ist klar, jetzt geht's darum, die wird getötet, ruft ein Spaziergänger, was machen Sie da mit dem Mädchen? Und der läuft weg und sie überlebt. So, und jetzt passiert das gleiche, Verurteilung, Freispruch, also versuchter Mord, schwere Sexualdelikt, Vergewaltigung. Jetzt ist das gleiche. Und jetzt kommt dieses DNA-Ding da. Und jetzt frage ich mich, warum muss denn jetzt die kleine Friederike, die mittlerweile 57 Jahre wäre oder 58 Jahre wäre, ertragen, wenn sie nicht ertragen musste, wenn sie ermordet wurde? Ja, also warum muss sie das ertragen? Warum versuchter Mord? Ja, das ist ja der nächste Schritt. Oder Totschlag, wenn es ein Totschlag ist. Warum muss sie das beim Totschlag ertragen? Warum muss sie es bei einer schweren Vergewaltigung? Warum muss sie es bei 20 schweren Vergewaltigungen?
Ja, also das ertragen? Kannst du ja unendlich weiter spinnen.
So. Ja, und das ist genau die Sache. Guckt euch bei Staatstrojaner an, guckt euch bei anderen Sachen an. Das ist immer der Stil der Konservativen, unterstützt von der so großartigen Sozialdemokratischen Partei, Gott hab sie selig, schade, dass es bald nicht mehr gibt, wenn sie so weitermacht, dass es immer so ist, man fängt an, oh Gott, aber bei Mord kann doch keiner was dagegen haben, oder so, und irgendwann sitzt du da und hast einen neuen DNA-Beweis bei 5 Kilo Gras, so, und und dann wirst du halt nochmal, also, das ist halt genau die Sache, dass das überhaupt keine, also das ist halt, genau, Dammbruch, ne? Also es wird immer wieder geben. Nochmal kurz, ganz kurz zu DNA, danke, dass du den eingebracht hast.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich was dazu sage, und dann dachte ich mir, nee, ich habe keinen Bock auf die Bubble und lass es einfach sein.
Also es macht mich wirklich wütend. Ja. Also ich reg mich heute zu viel auf, aber es macht mich wirklich wütend. Weil ich weiß, es ist alles zu Meinungsstark, die Leute wollen hier irgendwas für das Examen lernen, lernt, dass man sowas nicht macht. Ja, also. Genau. Damokles übrigens ist gar kein Grieche, habe ich gelernt. Das Damokles-Schwert, um nochmal kurz zum Klugscheißer-Modus zurückzukommen, in dem ich ja so immer bin. Damokles ist ein Diener des Dionysos gewesen, also Perser, also genau das Gegenteil von Griechen. Passt also nicht in unser Motto Griechen und SPD. Kurz nochmal zu DNA. Ich mache das ja noch nicht jetzt Jahrzehnte. Ich habe das immer gedacht, dass man bei DNA auch mal ein bisschen diskutieren kann mit dem Gericht. Aber also man macht es halt wie folgt, ne? Fingerabdrücke sind eigentlich nur durch zwei Sachen zu erklären, also auf einem Gegenstand, ich habe den in der Hand gehabt oder irgendetwas hat meine Fingerabdrücke übertragen, und dann wird es meistens sehr technisch, das ist dann immer ein bisschen abenteuerlich. So, und das Schlimme ist, dass DNA genauso behandelt wird. Ich habe mehrfach jetzt Fälle gehabt, da ging es um DNA-Beweise, und so ein DNA-Beweis wirkt dann ja immer total eindeutig, ne? Also, wenn du eine reine DNA-Spur hast, nicht so eine Mischspur, ne? Also, wenn Laura und ich jetzt jeweils einen Tropfen Blut auf einer Tischplatte verlieren und man das analysiert, dann fällt das der wahnsinnig schwer, der Technik, rauszufinden. Dann ist das halt alles viel unwahrscheinlicher, und dann muss meine Y-Stammlinie analysiert werden, dann sagt man, und so weiter. Und je nachdem, wie ungeschickt unsere DNA, das wissen wir ja gar nicht, weil wissentlich sind wir überhaupt nicht miteinander verwandt, aber deswegen ist das ja vollkommen zufällig jetzt, ja. Schlimm wird's, wenn man miteinander verwandt ist, so wenn du so eine Schwester und einen Bruder oder eine Cousine und einen Cousin oder sowas hast, ne? Aber wenn wir überhaupt nicht miteinander verwandt sind, ist das super schwierig unter Umständen oder nicht ganz so schwierig. Aber dann ist es halt nicht so 100.000-prozentig. Wenn eine reine DNA-Spur, also ein Blutstropfen von mir, der irgendwo ist, dann kann man ganz genau sagen, also das ist jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von, und dann ist sie wirklich mathematisch so hoch, dass du das mal vergessen kannst, dass irgendwo anders jemand auf diesem Planeten rumläuft mit der gleichen DNA, wenn ich kein eigenen Zwilling habe, dann ist das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieser Blutstropfen von mir ist. Ja. Und bei Mischspuren kann man immer noch gucken, Y-Chromosom bei Männern, weil ich habe das gleiche Y-Chromosom wie mein Vater, mein Großvater väterlicherseits und so weiter, wie meine Cousins väterlicherseits und mein Bruder.
Ja.
Wir alle haben das gleiche Y-Chromosom, so da nicht irgendwelche Familienereignisse zwischen sind, die nicht aufgeschrieben wurden, sagen wir es mal so. Und das ist halt auch so eine Sache, dann kannst du unterschiedlich sagen, naja, dieses Y-Chromosom ist schon mal so. Also bei Mischspuren. Und bei diesen reinen Spuren glaubt das Gericht immer, jetzt ist alles bewiesen. Aber eigentlich ist ja nur bewiesen, dass es einen Blutstropfen gibt, der da ist, der von mir ist.
Mm.
Es gibt jetzt aber nun verschiedene Möglichkeiten, wie das da hinkommt. So, und wenn es nicht ein Blutstropfen ist nochmal super praktisch, weil erstens kannst du nachweisen, dass es Blut ist, und zweitens gibt es eine ausgeprägte Wissenschaft, wie Blut sich verhält. Also man kann an einem Blutstropfen, an dem Tropfen, der auf der Rauf liegt, an dem Spritzer, kann man rausfinden, wie hoch muss das gewesen sein, war da was in Bewegung und so weiter und so fort. Also ganz viel. Wenn das jetzt aber nur eine Hautschuppe ist, Stichwort hier Walter Lübcke, ne, wo man auch eine Hautschuppe gefunden hat, die Frage von dem später verurteilten Täter, wie kommt denn diese Hautschuppe dahin? Das ist natürlich irgendwie schwierig, wenn die bei Walter Lübcke in der Wunde liegt. Ja, ich weiß nicht, wo die gefunden wurde. Wenn diese Hautschuppe jetzt aber an der Waffe ist, die woanders gefunden wird, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie die Waffe hinkommt. Was ist eigentlich, wenn ich ein Auto habe, damit jeden Tag durch die Gegend fahre und da liegt was drin? Kann dann so die Hautschuppe auch so auf die Waffe gekommen sein? So. Oder um zum Fall zurückzukommen, und das ist ja eine spannende Frage, gibt es eine Möglichkeit, wie dieses Sekret, was ist das eigentlich für ein Sekret an einem Slip und wie kommt das an den Slip von der Toten? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Er könnte zum Beispiel nur vergewaltigt, aber nicht getötet.
Ja, klar.
Ja, so. Es könnte aber auch sein, dass jemand sein Auto benutzt hat. So, was ist das für ein Sekret? Also, das sind alles so Fragen, die werden aber häufig überhaupt nicht diskutiert. Ja, ich hatte einen Fall, da ging es um sehr, sehr viele Gegenstände, die alle mit Blut bespritzt waren. Und es wurde einfach gesagt, du hast überall DNA dran. Ja, was heißt denn das? Ja, war alles dabei. Ja, woher wissen wir das? Ja, kann es nicht auch sein, dass ich zum Beispiel einen Tatort verlasse und dann noch etwas vollblute?
Mhm.
Ja, oder etwas vollgeblutetes, wenn ich jetzt mein vollgeblutetes Telefon, das Beispiel ist wirklich frei erfunden, auf meine Hose lege, kann es dann sein, dass diese Hose gar nicht am Tatort war?
Ja.
Ja. Also, das sind so Fragen. Und da finde ich auch die großen, auch Schwurgerichtskammern und auch große Strafkammern am Amtsgericht sowieso, aber am Landgericht auch wahnsinnig fantasielos. Ne?
Ja.
Gut. Und DNA, wie gesagt, ist trügerisch und nicht das Problem. Eine Sache noch, um am Ende Licht am Ende des GroKo-Tunnels. Erstens ist die jetzt vielleicht vorbei, die haben jetzt bald alle Geschichten gemacht, die sind. Und sagen wir mal so, das Bundesverfassungsgericht, der EuGH und der EGMR, also die beiden europäischen Gerichtshöfe, der eine von der EU in Anführungsstrichen, der andere nicht, die werden sicherlich das sehr, sehr genau angucken. Aber dafür wird man dann verurteilt und sitzt im Zweifel schon in Untersuchungshaft, während der EGMR versucht, einen irgendwie zu retten oder auch nicht. Das kann alles ewig dauern. Ich weiß nicht, ob das hält. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde zurzeit, um das zu sagen, wenn sie freigesprochen wurden von so einer Nummer oder du, jetzt passiert Folgendes. Es wird neue Ermittlungen geben, es wird neue Untersuchungen geben, neue Vernehmungen.
Für alle, also nicht erst ab jetzt. Also nicht für die, die jetzt ab jetzt freigesprochen sind.
Alle.
Auch?
Genau. Ja. Alle. Auch für den Täter oder Nicht-Täter, den Freigesprochenen in der Fall von
Lübcke,
hätte ich was gesagt. genau. Also, da eigentlich müsste man da jetzt Haftbefehl erlassen.
Wenn das Gesetz...
So, und das wird auch passieren. Ja. Sobald das verkündet... Genau, wann genau?
Moment. Jetzt bin ich...
Jetzt wollte ich dir den Ball rüberspielen.
Ja, dazu müsste ich ja das nochmal aufrufen hier.
Ach so, du bist gefallen. Also Veröffentlichung Bundesanzeige.
Ja, das ist schon klar. Ich wollte ein Datum haben.
Also wenn ich jetzt Staatsanwalt in Hannover oder Celle wäre, ich weiß nicht, wer da zuständig ist von den beiden, ich schätze Celle bei der Sache, wenn ich da jetzt Staatsanwältin oder Staatsanwalt wäre, würde ich mir die Akte aus dem Archiv holen, weil sie nicht so schon da ist, würde einen Haftbefehlsantrag schreiben und sagen, mit Verweis auf die neue Rechtslage, und dann würde ich den Haftrichter anrufen die Haftrichterin, die da zuständig ist, das dürfte dann am Amtsgericht Celle sein, würde sagen, ich schicke dir jetzt was rüber, und ich rufe dich an, wenn das da ist, dann würde ich meine Polizei anrufen und würde sagen, folgende Sache, in dem Moment, wo das im Bundesanzeiger erscheint, ist es Gesetz, dann wird sofort der
Ja.
Haftbefehl erlassen, dann wird der Täter so, der Täter, sage ich selber schon, dann wird der Beschuldigte sofort festgenommen und durchsucht und Neuvernehmung.
Jo.
So, weil es liegt halt alles dafür vor. Haftgrund, Fluchtgefahr sowieso, Tötung sowieso, piff, paff, puff. Und wenn dieser Slip reicht, dann geht's aus. Und das geht dann weiter. Für Hinterbliebene gilt das Gleiche. Da muss man jetzt dafür sorgen, am besten heute noch, wenn man sagt, man will das, dass da irgendwelche Leute verfolgt werden zum Rechtsanwalt. Und der muss dafür sorgen, dass der Staatsanwalt genau das, was ich gerade gesagt habe, macht.
Ja.
Oder die Staatsanwältin.
Das wird spaßig.
Witzig übrigens, dass das Bundes, das, in der Gesetzesbegründung steht, es gibt keine nennenswerte Belastung durch
Nee.
Wiederaufnahmeverfahren. Das heißt,
Die Justiz hat
weiß ich
so
nicht,
unfassbar viel
so eine,
Zeit und Kapazitäten. Das wissen wir ja.
genau, du warst ja noch nicht da, das, genau, also dann hat halt so eine Strafvollstreckungskammer, kann dann, so eine Strafvollstreckungskammer, so Quatsch, so eine Schwurgerichtskammer kann dann halt nochmal an 50 Sitzungstagen ein 40 Jahre altes Geschehen versuchen aufzuklären. Das können die auch richtig gut, weil normalerweise sind die Geschehen genau 6 Monate bis ein Jahr her, weil bei solchen Sachen eigentlich immer die Leute in U-Haft sitzen und deswegen wird immer schnell angeklagt. Das können die richtig gut. Und vor allen Dingen witzig wird sein, dass vielleicht die Vorsitzenden schon gelebt haben, als der Fall war und die Beisitzer sind alle unter 40. Das wird richtig gut. Das fällt dann auch einfach ein, einzuschätzen, wie was vor 40 Jahren war und was zu werten ist. Ja, meldet
Wenn ihr
euch, wenn
betroffen
ihr jetzt nicht mehr
seid.
schlafen könnt, aus der einen oder anderen Gründe, da hätte ich richtig Lust zu.
Ja.
Auf beiden Seiten. Natürlich eher auf der Seite des Freigesprochenen.
Gut. Ja.
Gut. Das war viel Wortschwall, entschuldige. Kriegen wir wieder
Das ist
böse
in Ordnung.
Zuschriften. Apropos böse
Wieso? Was?
Zuschriften. Die Leute
Ach so,
sollen
ja,
uns
wir
nicht
hatten sogar jetzt
zuschreiben.
eine, aber die
Also.
war jetzt kurz vor Aufnahme, die habe ich nicht mehr reingepackt. Die machen wir nächstes Mal. Die war aber ganz nett. Ja.
Wir haben häufiger auch Zuschriften, die meistens
Ja, das
ganz nett
stimmt.
sind. Aber da war noch eine
Ja, das
Frage.
behandeln wir
Die
nächstes Mal.
müssen wir noch beantworten.
Aber wir sind jetzt zurück. Wir werden auch uns bemühen, wieder in den 2-Wochen-Rhythmus zu kommen. Vielleicht machen wir gleich einen Termin.
Ja. Und wenn irgendjemand von euch weiß, wie man die Künstlerangaben bei Spotify und bei Spotify, sondern also bei Apple Podcasts verändern kann, ich freue mich über einen Hinweis. Ihr werdet lobend erwähnt im nächsten Podcast und ich verteidige euch immer pro bono gegen eine Blitzergeschichte, wenn mir das verratet.
Okay. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
Ciao.